Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sets sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge der Münzgasse. Wie angekündigt, ist es mal wieder Zeit, etwas tiefer in die Sphären von Bitcoin zu gehen. Und wie immer, oder wie sehr häufig, ist Markus leider nicht dabei, aber ich habe zwei andere Gäste, die ich jetzt recht herzlich begrüßen möchte. Zum ersten Mal zu Gast, und deswegen begrüße ich ihn als erstes, ist Christoph Bergmann. Hallo Christoph.
Hallo.
Und als Gegenpart zu Christoph für unser heutiges Thema habe ich mir mal wieder einen Bitcoin-Opa auch eingeladen, den ich immer so schön nenne. Christoph ist vielleicht auch einer, der aus der Zeit kommt, aber du bist auf jeden Fall für mich einer, der sehr, sehr viel Wissen für Bitcoin mitbringt. MC, hallo MC.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich freue mich, dass ich euch gewinnen konnte für das heutige Thema der Block-Size-Wars, also direkt schon geteasert an alle Zuhörer, vielleicht auch im Titel schon erkannt. Ich werde uns heute durchführen durch dieses sehr, sehr komplexe und sehr, sehr emotionale Thema im Bitcoin-Space und möchte beginnen mit einer kurzen Vorstellung von euch. Dann gehe ich nochmal auf meine Intention, warum ich mich jetzt damit beschäftige, und dann gehen wir sehr, sehr tief rein und beleuchten, was da so alles in der Vergangenheit passiert ist. Deswegen, Christoph, stell dich mal kurz den Zuhörern vor. Ich bin mir sicher, fast alle kennen dich, aber für die, die dich nicht kennen, wer bist du?
Okay, ich schreibe das bitcoinblog.de, das älteste deutschsprachige Blog über Bitcoin und Kryptowährungen. Das wird von bitcoin.de gesponsert, hat als reines Bitcoin-Blog gestartet, hat sich aber mit dem Markt zusammen zu einem Blog entwickelt, das auch über allgemeine Kryptowährungen schreibt, teilweise auch über Blockchain-Technologien, über DeFi und so weiter und so fort. Sehr zum Leid mancher Leser, die es am liebsten auch noch auf Bitcoin fokussiert haben wollten. Und soweit. Ich habe ein Buch über Bitcoin geschrieben, die verrückte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes, das aber nur noch als E-Book oder Hörbuch erwerbbar ist. Ansonsten, das sind so ein bisschen die Basics.
Alles gut, perfekt. MC, stell du dich noch mal kurz vor. Du bist bekannt, aber wir wissen nicht, vielleicht erreicht dieser Podcast durch diese Folge noch ein paar mehr Zuhörer. Stell dich mal vor.
Ich bin MC. Ich mache seit einigen Jahren, bin ich jetzt bei Mempool Space dabei im Team. Das ist eigentlich so das Hauptding, was ich mache im Bitcoin-Bereich. Und sonst habe ich auch noch so ein paar Notes. Irgendwie der Electrum-Server von mir ist irgendwie sehr bekannt, komischerweise. Irgendwie viele Leute kennen mich darüber irgendwie, weil er auch zum Beispiel bei der Sparrow-Wallet eingebaut ist und weil ich den schon sehr, sehr lang betreibe. Grundsätzlich bin ich halt sehr, sehr im Bitcoin, beschäftige mich täglich mit Bitcoin. Praktisch mein Hauptberuf sozusagen, ja. Und jetzt ein bisschen darauf einzugehen, also ich bin, glaube ich, dann schon eher mittlerweile so der Bitcoin-Maximalist, muss man schon zugeben, ja. Also ich habe auch angefangen als mehr Krypto-Sachen sozusagen, aber je länger ich dabei bin, je mehr sehe ich irgendwie so, mich interessiert praktisch Bitcoin vor allen Dingen. Ich habe jetzt nicht grundsätzlich was gegen andere Coins, da gibt es bestimmt Anwendungsfälle für andere Sachen, aber da ist halt auch ein bisschen so, ja, der Markt muss sozusagen rausfinden, was wird eigentlich neben Bitcoin noch gebraucht sozusagen, ne? Und welche Funktion bildet Bitcoin ab und muss nicht nochmal nachgebaut werden sozusagen. Ne?
Sehr gut. Kurze Vorstellung von euch, dann gehen wir jetzt nochmal in eine wichtige Transparenzsache, die mir auch sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen bei dem heutigen Thema. Wie verdient ihr euer Geld? Ihr müsst nicht genau sagen, wie, aber bekommt ihr durch irgendeinen Coin oder durch irgendeine Plattform ein regelmäßiges Gehalt, wo man vielleicht im Nachgang unterstellen könnte, dass eure Meinung vielleicht mit eurem Gehalt einhergeht, oder teilt uns das mit, was ihr mitteilen wollt. Christoph, wie ist das bei dir?
Ich werde von bitcoin.de bezahlt, um auf dem bitcoinblock.de zu schreiben. Und es gibt hier, also ich bin hier bemerkenswert frei von Eingriffen von bitcoin.de. Kann ich nur erwähnen, dass ich eine unglaubliche Freiheit genieße zu schreiben, was ich will. Manchmal vermutlich auch zum Leidwesen von bitcoin.de. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Gerade bei dem Thema, über das wir heute reden, gab es eine Zeit, in der ich glaube ich, nicht unbedingt immer nur zum Besten für meinen Auftraggeber geschrieben habe. Das heißt also quasi, ich werde bezahlt, aber es gibt keinerlei Beeinflussung.
Okay. MC, wie ist das bei dir?
Ja, ich glaube, die Beeinflussung, ich habe jetzt noch ein bisschen drüber nachgedacht, ist natürlich vielleicht schon über Mempool Space, weil Mempool Space verdient halt mit vollen Blöcken Geld, ne, über den Mempool Accelerator oder überhaupt. Wenn der Mempool immer leer wäre, dann bräuchte man einen Teil des ganzen Explorers nicht. Ich muss dazu aber sagen, es ist also gefühlt für mich andersrum. Also, weil ich sozusagen denke, das ist das richtige Konzept, bin ich beim Mempool Space und nicht Mempool Space bezahlt mich, damit ich eine Meinung habe oder so. Also ich habe schon meine eigene Meinung dazu.
Kann ich dazu was einwenden?
Ja.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sobald man mit irgendeinem Projekt arbeitet und speziell was dafür entwickelt, man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, dieses Projekt zu hinterfragen. Das heißt, vielleicht ist auf diesem Weg dein Job dich beeinflusst. Also weil du eben
Okay,
mit
guter
Bitcoin
Punkt,
ja.
ja. Aber also ich habe, bevor es Mempool Space gab, eigentlich schon die Meinung gehabt. Also von daher,
Okay.
ich habe sie nicht geändert durch Mempool Space. Vielleicht ergibt es was.
Genau. Geht auch gar nicht darum, das zu bewerten. Das ist für mich nur immer wichtig, dass die Zuschauer das hören und die Bewertung machen die Zuhörer, und dann gehen wir auch schon weiter im Verlauf. Sind wir zu der Folge gekommen? Leute, die uns regelmäßig hören, wissen, dass wir eine Podcast-Folge hatten mit die hässliche Seite von Bitcoin. Es ging mehr oder minder immer wieder um das Thema Skalierung, und ich vertraue irgendwie niemanden, auch nicht den Quellen, die ich regelmäßig vertraue, sondern ich versuche, mich immer wieder aufzubrechen in meinem Kopf, um mir die bestmögliche Meinung zu Bitcoin zu bilden. Und mir ist nicht so ganz klar, ob ich in der Vergangenheit immer sofort gewusst hätte, was richtig ist. Und dementsprechend möchte ich diese sogenannten Block-Size-Wars nochmal aufarbeiten mit möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln. MC, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, du bist eher der Vertreter der Small Blocker, also die eher dafür plädiert haben, dass Bitcoin vielleicht so bleibt, wie es ist, beziehungsweise sich nicht auf der Blockchain-Ebene verändert, sondern die Skalierung eher außerhalb passiert, würde ich jetzt mal so festhalten. Und Christoph, bei dir ist es eher so gewesen, dass du die Skalierung und alles, was drumherum ist, eher auf der Blockchain-Ebene noch gesehen hast, aus unterschiedlichen Gründen sozusagen eher der Big Blocker-Seite angehörst. Ist das erstmal so richtig?
Ja, an sich schon, ja.
Okay.
Also ich meine, ich habe da jetzt heute überhaupt kein Beef mehr darin oder so. Ich habe da schon lange meinen Frieden damit gemacht. Ich nicht so wie jetzt Roger Ver oder so, der wohl da noch Emotionen drin hat. Aber ich erzähle gerne und ich habe auch kein Problem damit, diese Position einzunehmen.
Genau, perfekt. Dann freie Frage an euch beiden. Wer als erstes die Hand hebt oder wer Lust hat, erklärt mir doch mal als Anfänger, der erst 2020, 2021 sich mit Bitcoin beschäftigt hat, was sind die Block-Size-Wars? Wann haben sie begonnen? Und ja, was würdet ihr jemandem, der das zum ersten Mal ein bisschen tiefer hört, auf jeden Fall noch mitgeben, wenn es erstmal so grundsätzlich um die Block-Size-Wars geht?
Jetzt will natürlich keiner. Dann mache ich mal. Also, wenn man es ganz genau nehmen würde, haben die Block Size Wars schon 2009 angefangen in den E-Mail-Korrespondenzen von Satoshi, in dem schon gleich das Thema Skalierung aufkam und sich da gleich das aufgeteilt hat, dass Satoshi ein Big Blocker war und jemand unter einem Pseudonym, das ich gerade nicht mehr weiß. Du hast es, glaube ich, in meinem Buch gelesen, der ein Small Blocker war. Und im Endeffekt ging es schon von Anfang an um die Frage, wie weit man der Skalierung der Hardware traut und so weiter. Aber für eine ziemlich lange Zeit war das Thema einfach nicht relevant. Und Bitcoin hat mit einer unbegrenzten Block-Size gestartet, aber Satoshi hat dann, ich glaube, irgendwann im Laufe des Jahres 2010 ein Limit eingeführt, aus Gründen, die niemals ganz klar geworden sind. Und er hat aber damals schon gesagt, dass er es aufheben wird, wenn man sich dem auch nur irgendwie ansatzweise nähert. Und so ab 2014 oder 2015 kam man dann zu meiner großen Freude dahin, dass man sich dem ansatzweise genähert hat und dass das dann in die Debatte einging. Und so etwa ab 2015 wurde diese Debatte dann, soweit ich es weiß, auch heiß. Und mir ging es so wie vielen anderen, dass ich vollkommen überrascht war, dass die Erhöhung der Block-Size überhaupt umstritten ist. Also weil es die ganze Zeit schon vollkommen irgendwie als klare Roadmap irgendwie teilweise kommuniziert wurde, dass die erhöht werden muss und es normal ist und dass Bitcoin eben nicht mit maximal 7 Transaktionen pro Sekunde stehen bleiben wird. Genau, und dann begann die heiße Phase und jetzt red mal du ruhig weiter.
Ich will kurz dazu mal sagen, also zu der Zeit war ich nicht, also ich war aktiv, indem ich mir halt Podcasts angehört habe und irgendwie Reddit gelesen habe und was man halt zu der Zeit so gemacht hat. Ich glaube, das war 2015, 16 rum, glaube ich, ne? Die Block-Size Wars, ich habe das schon ein
Ja,
bisschen
genau.
verdrängt. Aber also ich war eigentlich auch auf der Seite und habe gesagt, naja, eine modulare Vergrößerung, was weiß ich, 4 Megabyte, das wird schon in Ordnung sein oder 8 Megabyte. Ich glaube, 8 Megabyte war dann irgendwann mal vom Gavin Andreessen vorgeschlagen und ich war auch sehr auf seiner Seite, das zu machen. Aber was, also eine grundsätzliche Sache, die man wissen muss, also selbst diese 8 Megabyte pro Block alle 10 Minuten würden halt das Skalierungsproblem nicht lösen. Also es ist einfach nicht die Lösung, eine Lösung für ein Problem, sondern das macht das Problem halt vielleicht, das verschiebt das Problem irgendwie in die Zukunft oder ich würde jetzt noch nicht mal so weit gehen, es macht es weniger schwer. Also wenn man sich das aktuell gerade anguckt mit den Ordinals Inscriptions, sieht man ja, dass es immer, also egal wie groß die Block-Size ist, es wird immer voll sein sozusagen. Es wird sich immer irgendjemand finden, der da irgendwo was reinschreibt. Aktuell sogar seit 2 Tagen ist das Bitcoin Testnet ist auch voll. Da haben sich auch Leute gefunden, die da einfach was reinschreiben, weil, also selbst wenn das keinen Sinn macht, weil das wird eigentlich irgendwann jetzt resettet werden wahrscheinlich, wenn es zu groß geworden ist. Und die Coins im Testnetz haben keinen Wert. Aber was ich sagen möchte, ist halt, erstmal ist es halt keine Lösung für das Skalierungsproblem. Grundsätzlich nicht. Und das nächste Problem, warum ich dann also sozusagen zum Small Blocker geworden bin, ist halt, also solange es keinen Konsensus gibt, also solange nicht irgendwie, was weiß ich, mindestens 80, 90%, am besten 100% sagen, ja, 8 Megabyte ist gut, lass uns das machen, dann kann man das halt einfach nicht machen. Also es ist halt nicht, und es gibt auch, das hat sich auch gezeigt dann, da wird man ja wahrscheinlich noch drauf eingehen, dass selbst wenn jetzt 70% der ökonomischen Leute und der Miner und so sich irgendwie zusammentun und sagen, wir machen das jetzt, dass das dann trotzdem nicht geht. Also, ja.
Genau, ich wollte nur noch mal, ich hole uns noch mal ein bisschen zurück. Wir halten also noch mal fest, die Block-Size-Wars, die sind entstanden aus einer Diskussion rund um das Thema von der Skalierung von Bitcoin. Und es gab zwei große Lager, die sich über mehrere Jahre, sei es von 14 bis 17, sage ich mal, hat sich eine Diskussion hochgeschaukelt, wo es zwei Fronten im Bitcoin gab.
Ja, würde ich nicht
Und
100% mitgehen. Ich glaube, die Fronten haben sich irgendwann ausgebildet, aber am Anfang war das schon mehr so, jeder hatte so ein bisschen eine Meinung und es gab so unterschiedliche Präferenzen oder so. Aber dass es dann halt diese zwei Lager gab, das hat sich dann halt ab einem bestimmten Zeitpunkt, ausgebildet, ja.
okay, ab welchem Zeitpunkt kann man denn davon sprechen, dass es zwei Lager, sag ich mal, die Small und die Big Blocker gab, Christoph? Hast du da ungefähr eine Ahnung?
Ich kann dir kein genaues Datum nehmen, aber ich würde sagen, der entscheidende Zeitpunkt war der, als Tamos, der damalige Moderator vom Reddit-Subforum r/Bitcoin und von Bitcoin Talk, die damals beiden dominanten Diskussionsplattformen, sich entschieden hat, Big Blocker zu zensieren. Ab da an sind dann die Big Blocker auf andere Foren ausgewandert oder haben sich dann natürlich in irgendwelchen Codes verständigt oder so weiter, wie man das eben als zensiert macht und sich dadurch natürlich verhärtet, während auf der anderen Seite die Smallblocker in die unangenehme Situation kamen, dass sie für ihr Anliegen, das ja gerne berechtigt war, Zensur hinnehmen mussten, also was eigentlich dem Bitcoin-Ethos radikal widerspricht, weswegen sie, glaube ich, auch wiederum ihre eigene Position überhöhen mussten, einfach um sich vor sich selber zu rechtfertigen. Und im Endeffekt kam durch diese Spaltung, sind halt zwei Blasen entstanden, die, wenn überhaupt, dann nur noch feindselig miteinander diskutiert haben und nicht mehr in Berührung kamen.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also mir geht es jetzt auch so ein bisschen drum, mal zu verstehen, wie ihr die Sachen gesehen habt und wem ihr zugehört habt und wie ihr euch eure Meinung gebildet habt in unterschiedlichen Sphären. Weil klar, ihr seid tief drin, aber irgendjemanden hört man ja immer zu, wenn es um die Debatten geht, ne? Sei es, man hat am Anfang auf die Nachrichten von Satoshi Nakamoto geguckt, dann hat er das verändert, also man hatte irgendwie eine Informationsquelle. Über welche Quellen habt ihr euch in der Zeit informiert und wem oder wer ist welchen, sag ich mal, Block zuzuordnen? Also, ich hau jetzt einfach mal den ersten Namen rein. Roger Ver war damals ja ein sehr, sehr bekannter Bitcoiner, wie ich jetzt erfahren habe, war für mich immer nicht so klar. Der war wem zuzuordnen?
Ich glaube, er hat sich erst, als die Zensur losging, eingeschaltet und dann R-BTC gekauft oder so, oder? Und die Moderation dort unterstützt. Ich glaube, er war relativ lange neutral am Anfang. Aber er wurde dann zum entschiedenen Big Blocker und auch zum quasi Feindbild der Small Blocker. Und deswegen ist er verschwunden. Am Anfang waren das noch Gavin and Reason und Mike Hearn waren die beiden bekanntesten Big Blocker, die
Okay.
damals noch aktive Bitcoin-Entwickler waren, und Jeff Garsick.
Ja, okay. Welche Firmen würdest, wir bleiben jetzt mal bei den Big Bloggern, welche Firmen würdest du der Seite der Big Blogger zuordnen?
Ich glaube, es gab keine Firma. Also am Ende halt Bitcoin.com von Roger Ver, aber ansonsten
Okay. Und
viele Firmen, lass mich das noch kurz so sagen, viele Firmen waren damals der Meinung, man sollte die Block-Size ein bisschen erhöhen, so wie Coinbase oder Blockchain.com und andere, weil sie einfach gemerkt haben, welche Probleme mit vollen Blöcken einhergehen und dass ihr Geschäftsmodell nicht funktioniert ohne Skalierung, so auch BitPay damals. Aber ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich Big Blocker waren, sie, oder dass sie irgendwie eine Spaltung wollten. Sie wollten vor allem den Konsens, der das Ökosystem weiter wachsen lässt.
wichtig ist, in dem Zusammenhang zu sagen, dass es überhaupt gar keine vollen Blöcke zu der Zeit gab. Also es war sozusagen ein Problem. Also es war kein aktives Problem, wo man sagt, es muss jetzt irgendwie was gemacht werden, sondern es war so, ah, das wird wahrscheinlich, wenn Bitcoin erfolgreich ist, ein Problem in der Zukunft, wenn wir müssen was machen. Christoph?
Nee, es war damals noch nicht so, die Blöcke waren tatsächlich zum ersten Mal 2017 voll, dass wir in diese Lage kamen. Aber es ist natürlich, wenn du die Aussicht hast, dass die Blöcke bald voll werden und dass man einen ziemlich klaren Deckel des Wachstums hat und man auch weiß, dass man einen Konsens, wenn man friedlich weiter wachsen will, also friedlich die Block-Size aufheben möchte, ist natürlich die Zeit schon vorher knapp. Und alleine schon der Streit an sich und zu wissen, dass man einen Wachstumsdeckel stoßen wird, hat aus einer Sicht von einem
Ja,
Unternehmen schon
klar. Also
unschöne Folgen.
da gehe ich auch vollkommen mit. Nur halt für die Zuhörer, die das nicht wissen, das ist halt, also das ist vielleicht eine Erklärung, warum es da jetzt nicht so direkte Aufschreie von Firmen gab, weil das sozusagen so, wir müssen uns da mal demnächst drum kümmern, aber nicht irgendwie, es brennt jetzt hier gerade in der Bude, ne? Ja.
Okay, MC, weil du gerade bist, wem würdest du denn, sag ich mal, so als Sprachrohr den Smallbloggern zuordnen? An wem hast du dich orientiert oder wer hat sich denn letzten Endes immer in der Richtung kommuniziert und hat eine erhobene Stellung, sag ich mal, auch als Meinungsbild? irgendwie
Ja, da
hervorgebracht.
gab es schon ein paar. Ich bin nicht so furchtbar gut mit Namen und erinnere mich da auch nicht mehr hundertprozentig dran. Also was natürlich immer vorgeworfen wurde, ist, dass das komplette Blockstream-Team praktisch, weil es Second-Layer-Lösungen machen möchte mit kleinen Blöcken, also von kleinen Blöcken profitiert und deswegen in dem Lager ist. Ne? Da ist wahrscheinlich auch irgendwie, also der Spin ist sozusagen die Frage. Also gibt es die Firma, weil sie sagen, die einzige Lösung ist, ein Second Layer zu bauen, oder gibt es die Firma, weil sie sagt, ah ja, wir verknappen jetzt hier was und auf die Art und Weise gibt es überhaupt einen Markt dafür. Also das war, glaube ich, die grundsätzliche Dings.
Okay, also Blockstream, kannst du das nochmal für die Zuhörer sagen, wer oder was ist Blockstream und welche Persönlichkeiten sind da mit involviert?
Also das ist eine Firma, die, glaube ich, Venture Capital eingesammelt hat, um Second Layer Lösungen auf Bitcoin zu machen. Hatte zu dem Zeitpunkt aber auch viele von den Bitcoin Core Developern unter Vertrag, die dann sozusagen da auch mit bezahlt wurden, ohne jetzt direkt an dem Problem was zu arbeiten. Also am meisten fällt mir da Peter Wille ein, aber auch ja, andere. Und an dem Adam Back, ja, aber der ist jetzt nicht Softwareentwickler. Das ist, glaube ich, sogar der CTO. Nee, CF.
Er ist das
Ja,
Präsident, glaube ich,
CEO.
oder CEO. Wenn ihr wollt, kann ich ein
Ja,
paar Namen
weißt du vielleicht
einwerfen
alle, ne?
von
Sag mal.
ihnen. Also das war der damals Gregory Maxwell. Der war, glaube ich, technischer Leiter von Blockstream und der war mehr oder weniger der einer der lautesten und in den sozialen Medien am präsentesten Small Blogger. Matt Corello war auch bei Blockstream. Ich glaube, Luc Desire war auch da, obwohl er als Freiberufler angeheuert wurde. Peter Todd hat mal gesagt, dass er dort immer seinen Kaffee getrunken hat. Einen
Also,
hatte ich noch auf der Zunge, aber der
Samson
fällt mir
Mao
gerade
ist
nicht
halt
ein.
praktisch nicht Software-Developer, aber der war da auf jeden Fall der größte Verfechter, Small Blocker oder Mima oder was weiß ich, und
Toxikalismus,
Toxil,
OG.
ja.
Okay, ich will kurz wieder zusammenfassen. Wir haben jetzt mal kurz die Seiten aufgefasst, damit die Leute, die das jetzt hören, vielleicht für sich selbst auch nochmal eine Recherche betreiben können. Wer sind die Personen? Wer hat für was gestanden? Wir haben die Smallblocker-Seite, wo man eher, sage ich mal, Blockstream und Core-Developer, Gregory Maxwell, Samson Mao und Luc Desche, der ja auch sehr bekannt ist durch unterschiedlichste Meinungen und sehr, also der ist mir sehr, sehr schnell auch bekannt geworden im Bitcoin Space, auch ein Core-Developer. Und auf der anderen Seite waren eher so Roger Ver, Gavin Andreessen, der auch ein Core-Entwickler war, beziehungsweise der ja sogar den Stab von Satoshi übergeben bekommen hat, als der absolute Maintainer. Und sag ich mal, Firmen wie Coinbase, Binance oder was auch immer perspektivisch eher in die Big Blocker-Sphäre zu packen sind, weil sie einfach aus vielleicht auch Nichtverständnis oder aus eigener Perspektive wohl eher auf Skalierung auch gucken und das eher in der Blockerweiterung gesehen haben als jetzt in der Second Layer Technologie. So erstmal, können wir erstmal einen Punkt machen? Ja, oder? Gut, ich
Ja,
sehe.
klar, ja.
Ja. Okay. Perfekt. So. Jetzt möchte ich von euch mal wissen, was war dieses New York Agreement oder dieses Hongkong Agreement?
Das Ganze ist, das sind gerade zwei so quasi Ereignispunkte in einer ziemlich langen Geschichte, die relativ weit hinten standen schon. Ich kann mal anfangen, die Geschichte bis zum Hongkong Agreement ein Stück weit zu erzählen. So wie ich sie jetzt, ob ich sie jetzt aus dem Kopf entsprechend zusammenbekomme. Und zwar, die ganze öffentliche Debatte unter den Entwicklern hat keinen Konsens gefunden. Und soweit ich es verstanden habe, haben damals dann auch ziemlich viele Entwickler gesagt, also, sorry, ich gehe noch kurz einen Schritt zurück. Der ja quasi initiale, der Auftakt des BlockFi-Streits war, dass Gavin Andreessen seinen Plan öffentlich gemacht hat, wie er Bitcoin skalieren will und er einen neuen, quasi so eine Art stufenförmiges Modell vorgestellt hat, das die BlockSize anhebt, ich glaube zuerst auf 8 Megabyte, aber dann sukzessive auch bis auf 1 Gigabyte die maximale Block-Size. Und es hat dann unter vielen Core-Entwicklern, speziell unter denen, die bei Blockstream angestellt waren, ob jetzt aus diesem Grund oder, also was jetzt die Ursache oder Wirkung war, lassen wir mal dahingestellt, zu einem Aufschrei geführt und zu einem Protest, der dann auch gleich in die eben sozialen Medien, damals vor allem Reddit und Bitcoin Talk, übergewandert ist. Und es war ziemlich schnell klar, dass es unter den Entwicklern keinen Konsens gibt und dass die Entwickler, die sich nicht entscheiden wollten oder die neutral waren in der Frage, auch gesagt haben, dass sie keine Hard Fork ohne Konsens machen wollen. Ich weiß es nicht, ob wir den Begriff der Hard Fork erklären müssen oder ob ich jetzt einfach erstmal weitererzählen soll und wir reden darüber später, über das ganze Thema hängt so blumenstraußartig zusammen, dass sich eigentlich das, was man zuerst erklären muss, gegenseitig beginnt, bedingt. Es gab also keinen Konsens und Mike Hearn, damals auch ein Entwickler und ein Big Blocker, hat mit seiner alternativen Bitcoin-Implementierung, Bitcoin XT, dann Gavin and Reasons Vorschlag umgesetzt und hat gesagt, er gibt es jetzt dem Markt und den Minern zur Auswahl, dass quasi, wenn genügend Miner mit Bitcoin XT Blöcke erzeugen, bis zu einem gewissen Stichtag, glaube ich, dann wird es aktiviert und wenn nicht, dann eben nicht. In der Folge ging das dann eben, haben viele Leute dann Bitcoin XT laufen lassen, ich glaube auch schon ein paar Miner. Es war dann so, jetzt lass mich mal ganz, ganz kurz überlegen, wie es weiterging. Es gab sogar Webseiten, wo man tracken konnte, welcher Block mit Bitcoin XT gemacht wurde und welcher nicht und wie viele Nodes es gab und so weiter. Das war so ein bisschen wie Fußball schauen damals. Und am Ende im Jahr 2015, schlag mich nicht tot, ich weiß nur, dass es am Ende von einem Jahr war, hat dann auch Coinbase erklärt, dass sie testweise Bitcoin XT laufen lassen. Und danach im Frühjahr, ich glaube, es war im Frühjahr 2016, haben sich unter Leitung von Samson Mao und Adam Back, eben beide von Blockstream, ich glaube Samson Mao damals noch nicht, sich in Hongkong mit den führenden Minern getroffen und haben ein Abkommen unterzeichnet. Und dieses Abkommen lief darauf hinaus, dass sich die Miner verpflichten, nur Bitcoin Core laufen zu lassen, während sich Bitcoin Core verpflichtet hat, innerhalb von einem Jahr einen Vorschlag auszuarbeiten, wie man skaliert. Ich glaube, das war das Abkommen von Hongkong. Und das Abkommen von Hongkong hat eben effektiv Bitcoin XT gestoppt. Danach war einfach dieser Versuch über Bitcoin XT Block-Size-Erhöhung durchzubringen, gescheitert.
Es gab, glaube ich, auch noch einen Client, der hieß Bitcoin Classic, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der einzuordnen war. Also das war auch, glaube ich, parallel Bitcoin XT und Bitcoin Classic gab es irgendwie parallel und beides war irgendwie eine Block-Size-Erhöhung. Aber ja, also es war sehr, sehr confused. Ja, Classic oder XT, ja, aber genau, es war auf jeden Fall so ein Alternativ-Client, den es eine Zeit lang gab. Ich glaube sogar, dass ich den eine Zeit lang habe laufen lassen, weil ich war ja auch der Überzeugung, ja, so ein bisschen vergrößern könnte man schon. Ich würde gerne, also ich bin halt so ein bisschen der Techie und gucke jetzt mittlerweile halt sehr von der technischen Schiene drauf. Und was man halt wissen muss, ist, dass diese Block-Size-Erhöhung ist nicht nur irgendwie die Daten, die übers Netzwerk übertragen werden müssen und auch nicht nur das, was auf der Festplatte gespeichert werden muss, sondern da sind ja Transaktionen drin und eine Transaktion hängt von einer anderen Transaktion ab. Also das heißt, wenn ich jetzt die Block-Size vergrößere auf das Doppelte, wenn ich jetzt wenn man von 1 Megabyte auf 2 Megabyte gegangen wäre, dann wäre die Rechenleistung nicht doppelt so aufwendig, sondern möglicherweise Richtung exponentiell, weil es halt mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt. Und dazu gibt es auch ein gutes Beispiel. Also aktuell habe ich gerade auf Twitter was gefunden gehabt. Da gibt es aktuell, also gerade aktuell jetzt, einen Bug oder ein Problem in Bitcoin, dass ein Miner einen Block erstellen kann, der ungefähr, ich glaube, jetzt habe ich vergessen, es aufzuschreiben. Ich glaube, ungefähr 15 Minuten braucht, um auf einem richtig dicken Notebook validiert zu werden. Und beim Raspberry Pi 1,5 Stunden. Also das heißt, ein Miner kann dann sozusagen das, also aktuell mit der aktuellen Blockgröße, wir sind natürlich bei zwischen 1 und 4 Megabyte wegen der SegWit-Geschichte, wo wir dann irgendwann auch nochmal drauf kommen. Aber also was ich sagen möchte, dass, es ist nicht so, also einfach wir drehen an den Parameter und es hat keine Einflüsse, sondern ich glaube schon, dass auch viele von den Technikern erkannt haben, dass es halt auch ein Problem ist, einfach jetzt hier loszulegen und beliebige Blockgrößen einzuführen, weil ja.
Kann ich dazu? Also erstmal würde mich gleich interessieren, was das für eine Art von Block ist, bei dem das heute so ist. Ich vermute, das ist irgendeine furchtbar komplexe Taproot-Anwendung. Das wäre meine Schätzung. Aber ich glaube, es ging bei dieser Debatte niemals um Technologie. Ich glaube, dass Technologie immer nur ein vorgeschobenes Argument war von beiden Seiten. Es ging tatsächlich um die Philosophie, einfach um die Frage, sollen Menschen mit wenig Geld in der Lage sein, einen Full Node zu betreiben, oder sollen Menschen mit wenig Geld in der Lage sein, Transaktionen zu versenden? Also es ging um die philosophische Frage, will man ein Zahlungsmittel, will man ein quasi mengenmäßig begrenztes, international günstiges, schnell versendbares Zahlungsmittel haben, oder möchte man ein Zahlungsmittel, das noch auf die, selbst dann, wenn ein Staat wie die USA mit all seiner Macht versucht, das zu knacken, immer noch hält. So ein bisschen dieses, das war der philosophische Kern der Sache. Waren einfach zwei verschiedene Vorstellungen von Bitcoin, die da waren. Ich glaube, diese ganzen technischen Debatten, wenn man sich mal die Mühe gemacht hat, in sie reinzugehen, bei jedem einzelnen Thema und sie durchzurechnen, wäre eine 2 bis 4 Megabyte-Erhöhung in keiner Hinsicht jemals ein Problem gewesen.
Wir haben ja aktuell 4 Megabyte und es funktioniert, ne? Aber also wir diskutieren ja trotzdem über ein technisches System und das Problem ist halt, dass die Erhöhung auf, keine Ahnung, 16, 20, 100 Megabyte Block halt nicht dazu führt, also es führt halt nicht dazu, dass jeder Bitcoin benutzen kann, sondern die Blöcke werden wahrscheinlich trotzdem voll sein mit irgendwelchen Inscriptions oder so, wie man jetzt sieht. Also das heißt, das eine ist möglich und das andere ist eine Wunschvorstellung, die halt nicht durch große Blöcke erreicht wird. Also ich glaube, das ist das Hauptding, warum ich dann zum Smart Blocker geworden bin.
Ja, ich habe jetzt direkt eine Frage, die verbindet jetzt wahrscheinlich die aktuelle Diskussion, die so in Bitcoin geführt werden, mit der Vergangenheit. Wurde denn das System der Block-Subsidy und der Umstellung von einem Subsidy-System zu einem Gebührenmodell in Bitcoin auch schon mit bedacht? Weil im Endeffekt, wenn ich mir jetzt vorstelle, Christoph, ich erhöhe die Blöcke immer weiter mit der Anzahl der Transaktionen. Wer legt denn dann immer fest, wie viel was kostet? Und die Theorie ist ja für mich, und die ist für mich aktuell sehr schlüssig, dass wir schon einen begrenzten Blockspace brauchen, um in der Zukunft, wo der Reward, der ja für die Sicherheit von Bitcoin essentiell ist, um dezentral zu bleiben, sich quasi vermindert, und das ist ja nicht erst 2140 so, sondern das werden wir ja schon die nächsten 12, 13 Jahre sehen, dass das sich verschiebt, das Anreizsystem. Wurde das auch schon mitdiskutiert, Christoph?
Ja, das war mehr oder weniger einer der ersten Einwände. Das war von Gregory Maxwell, eben einer der lautesten Small Blocker, hatte von Anfang an seine Fee-Market-Theorie, dass man eben, genau wie du es sagst, einen begrenzten Blockspace braucht, um die Miner langfristig zu finanzieren. Und um das jetzt noch kurz an das anzuschließen, was MC gerade gesagt hat, meiner Meinung nach ist es wesentlich besser, an so eine Grenze mit 8 oder 16 Megabyte zu stoßen, weil man dann 8 bis 16 Megabyte an Transaktionen hat, an denen man verdient, anstatt nur 1 Megabyte. Und ich fand es immer eines der schwächsten Argumente der Small Blocker, weil die Idee daran ist, dass wenn du nur 1 Megabyte Transaktionsplatz hast, setzt dich das unter einen enormen Druck, den Subsidy zu ersetzen. Eben, es baut diesen Druck auf, dass die einzelnen Transaktionen unendlich teuer sein müssen. Das heißt, du brauchst irgendwann ein Szenario, in dem Leute bereit sein müssen, 20, 30 Euro Gebühr für eine Transaktion zu bezahlen, was, glaube ich, bei einem Markt wie dem Kryptomarkt, der wirklich keinen Mangel an Platz für Transaktionen hat, nicht wirklich realistisch ist. Und ich denke mal, man würde sich das einfacher machen, das zu erreichen mit 8 oder 16 Megabyte Platz in der Blockchain.
Aber jetzt, ich muss jetzt nochmal nachfragen, Christoph. Jetzt kommt so ein bisschen meine persönliche Überzeugung, die ich jetzt hinterfrage. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin in deiner Position und man erhöht es auf 8 oder 16. Man macht diesen Plan, den du dir vorstellst. Er funktioniert ja nicht bei 8 Milliarden Menschen. Also was hättest du dann gemacht, wenn 8 Milliarden Menschen gekommen wären? Das hätte ja trotzdem nicht ausgereicht.
Ach so, das ist diese Frage. Okay, die hatten wir gerade. Ich würde sagen, wir stehen genauso da wie heute. Nur haben wir ein paar Jahre, hätte man ein paar Jahre gewonnen und kann halt statt 500.000 Transaktionen am Tag immerhin 5 Millionen Transaktionen am Tag abwickeln. Und ich bin der Meinung, wenn man 5 Millionen anstatt 500.000 unzensierte, mittelmannslose Transaktion hat, es ein Gewinn ist.
Okay, sorry, MC, ich muss noch mal eine Nachfrage stellen. Wie kommt aus deiner Perspektive dann der Druck für die Skalierung auf Layer 2-Ebene zustande? Weil wenn du quasi den Druck jedes Mal rausnimmst, kommst du ja irgendwann trotzdem an den Punkt, wo es brenzlig wird und man nicht erst in dem Moment die Lösung braucht, sondern die sich vielleicht vorher schon mal entwickelt hat.
Puh, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Das ist natürlich eben klar, das ist im Prinzip die Frage, ob das jetzt heute oder morgen kommen würde und ob vielleicht der Druck dann größer ist, wenn sich Bitcoin als Zahlungsmittel mehr etabliert hätte, weil es dann einfach sein muss und vielleicht, weil manche Firmen darauf angewiesen sind, Bitcoin zu verwenden, anstatt, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich kann darauf keine konkrete Antwort geben, ob es so oder so besser gewesen wäre. Ich meine, heute haben wir ja, wie man sieht, mit Lightning nicht wirklich einen Druck da, soweit ich es weiß. Okay, du willst was
Ja.
sagen?
Ja, nee, ich will einen, du hast jetzt gerade Lightning schon direkt reingebracht und ich will für alle, die es ein bisschen kunterbunt und wild ist, ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, weil es für mich sehr spannend war, wo wir jetzt schon hingegangen sind. Wir sind ja in den Block Size Wars irgendwann zu einem Ergebnis gekommen, deswegen wollte ich jetzt Lightning noch nicht vorgreifen, sondern
Okay, alles klar dann.
noch mal ein bisschen warten, aber kurz die Diskussion abgeschlossen. Ich habe noch mal kurz die 12 Fragen an dich gestellt, ist für mich vollkommen in Ordnung. MC, an dich nochmal weiterführen zu den Block Size Wars. Wir haben ja dann quasi dieses New York Agreement gehabt, wie wir erst besprochen haben. Wir sind dann im Laufe der Diskussion immer weiter vorgegangen. Es gab das Halving-Event irgendwie, der Bitcoin-Bullenmarkt ist angestiegen, die Blöcke sind voll geworden und es musste ja dann quasi reagiert werden. Ist das so richtig?
Ja, das ist also im Nachhinein ist auch immer noch nicht hundertprozentig klar, wie das jetzt genau, wer jetzt für was verantwortlich ist oder so. Ich wollte, ja, okay, gehen wir, ich könnte jetzt noch mal auf Christoph eingehen, aber ich glaube, wir drehen uns dann so ein bisschen im Kreis. Also 2017 gab es halt das erste Mal, dass die Blöcke ziemlich voll waren und es war auch relativ teuer zu der Zeit. Und da war halt praktisch das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, war dann wirklich der Fall. Es gab halt jetzt Druck. Also Leute haben, Payment Provider haben halt wirklich Schmerzen dabei gehabt, dass Zahlungen nicht durchgehen. Man konnte selber keine Zahlungen mehr machen, weil ich weiß jetzt gar nicht, man könnte jetzt nachgucken, wie viel es genau war, aber es waren schon irgendwie so um die nahezu 100 Satoshi per Byte oder wie Byte war? Nee, ich glaube, das war noch nicht SegWit. Aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall war der Druck halt da und Leute haben mich auch gefragt, irgendwie so, ja, wie soll denn jetzt Bitcoin funktionieren? Hätte man nicht doch irgendwie die Blöcke vergrößern müssen und so. Und es war aber nicht ganz klar, aus welcher, also ich würde jetzt den Bull Market alleine nicht dafür verantwortlich machen, dass die Gebühren so hoch waren, sondern es sieht eher so aus, als wenn es wirklich halt ein Angriff sozusagen aus dem Big Blocker, also ich, gut, vielleicht Angriff will ich jetzt mal zurücknehmen. Kann man schon so sehen, aber also auf jeden Fall ein Event, was irgendwie von den Big Blockern kam, um zu beweisen, ja, das ist ein echtes Problem oder so. Also möglicherweise wurden da halt absichtlich viele Transaktionen ausgelöst von irgendeinem Whale, der sozusagen viel hatte. Und da gab es ja im BitBlocker Camp genug Leute, die genug Bitcoin hatten, um da einfach mal welche zu verbrennen in Fees. Oder noch nicht mal, also wenn das ein Mining-Pool war, der halt, oder mehrere Mining-Pools, die können halt einfach die Fees auch heutzutage noch erhöhen. Und die Fees werden ja an sie selber ausgezahlt, jedenfalls der Großteil. Wenn jetzt, sagen wir mal, 40%, ein Pool 40% hat und der sich dazu entschließt, das zu tun, dann kriegt er ja von seinem Einsatz 40% wieder zurück. Also das heißt, er muss nicht den vollen Betrag bezahlen. Und auf die Art und Weise, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, sieht es für mich aus wie ein Angriff auf Bitcoin, der aber auch wirklich viele Monate angehalten hat und die Diskussion natürlich befeuert hat.
Ja, ich kenne diese Theorie auch, dass es ein Angriff war. Ich weiß es nicht, ob so ist oder nicht. Aber ich glaube, vom Thema her wäre es nicht unrealistisch gewesen, dass die Blöcke in diesem Moment voll waren. Das organische Wachstum hat sich dahin bewegt und die Rallye, die dann anfing, wenn das, glaube ich, gerne anfing in der Zeit, hätte es ja auch befeuert. Also so von daher und dass man irgendwann an das 1 Megabyte-Limit stößt, ob jetzt 2017 oder 2018, wäre ja auch nur ein Zeichen des Erfolgs gewesen.
Ja, ist nicht hundertprozentig eindeutig, ja, aber ja.
Genau, es ist nicht ganz eindeutig. Und es war jetzt nicht so, dass es plötzlich die Anzahl der Transaktionen sich vervierfacht hat oder so. Und man eigentlich noch ewig lange Zeit gehabt hätte.
Wie ging es denn dann so richtig los, dass es dann diese harte Frage gab, dadurch, dass ein Hardfork entstanden ist? Also es gab ja dann irgendwann den Moment, wo irgendwer gesagt hat, pass mal auf. Wir forken jetzt, es war ja nicht nur ein Fork, waren ja im Laufe dann mehrere Forks. Wie ist das dann alles entstanden? Und was mich nochmal persönlich sehr interessiert, wie habt ihr das dann wahrgenommen? Weil ich stelle mir immer so vor, ich bin jetzt technisch nicht so tief drin, MC, wie du, ne? Aber trotz alledem, habt ihr in euren jeweiligen Positionen Zweifel gehabt? Ab wann wusstet ihr, dass ihr, sage ich mal, euch für die vermeintliche Seite entschieden habt, die sich durchsetzt oder die zwar auch theoretisch und dann aber auch in der Praxis sich herauskristallisiert. Also ich würde jetzt erstmal MC jetzt das Wort geben und dann würde mich, Christoph, deine Perspektive in der Zeit interessieren.
Wie gesagt, ich habe halt angefangen mit dem, ja, 4 Megabyte ist okay, oder es gab dann auch mal eine Diskussion über 2 Megabyte, lass uns einfach mal 2 machen und so, und dann so, ja, also da kann man auch vollkommen mitgehen. Also Bitcoin geht nicht kaputt, nur weil man jetzt einen Parameter verdoppelt oder verdreifacht oder vervierfacht. Also das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Das Problem war eigentlich, dass es da keinen Konsensus gab, und wenn es den nicht gibt, dann ja. Ich glaube, irgendwann hat sich das halt sehr aufgeschaukelt, dass diese BitBlocker-Seite, also eigentlich beide Seiten, da kann man nicht zurücknehmen, die Smallblocker auch, aber also die BitBlocker-Seite auch, also irgendwie so sehr, Roger Ver auch vor allen Dingen sehr emotional halt irgendwie das angegangen ist, ohne jetzt irgendwie, und wie ich schon gesagt habe, ich bin da ja auch mehr so der technische Mensch und gucke halt irgendwie auf die Technik und sage dann, was geht jetzt, was macht Sinn. Und Roger ist da auf jeden Fall total auf die emotionale, also mit Rumschreien und mit sagen, kleine Babys sterben, wenn man das jetzt nicht macht. Und das ist jetzt kein Witz, sondern das war 1:1 eine Aussage
Ich
von
weiß,
ihm. Und
ja.
er hat halt angefangen zu weinen. Und also es war halt super emotional und aufgeladen. Und so macht man halt kein Softwareprojekt oder also so führt man keine Diskussion. Also selbst wenn man extremer anderer Meinung ist, wir können uns hier ja auch in Ruhe unterhalten. Also das war dann irgendwie der Level, wo ich gesagt habe, also so kann man das nicht machen. Und es waren halt auch wirklich mehr so die nicht weniger technischen Leute, die gesagt haben, ja, lass uns jetzt, wir müssen das jetzt unbedingt machen. Und Panik halt geschoben haben und so. Und das sage ich, das ja, ich glaube, da bin ich irgendwie ausgestiegen und habe dann auch bin dann zum Smallblocker geworden und habe gesagt, ja, also lasst uns mal hier nichts machen und keine und genau. Aber ich glaube, das New York Agreement war praktisch dann der Hauptaufreger, wo sich dann wirklich Firmen zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir ändern das jetzt, weil das muss jetzt geändert werden und wir entscheiden das jetzt für Bitcoin. Und das war halt Bitcoin für mich, ist halt ein dezentrales Geldsystem, wo vorher mal die Parameter festgelegt wurden und wir das jetzt einfach bis zum Ende durchspielen. Also das ist so meine Anregung. Also vielleicht scheitert es, möglich, keine Ahnung. Also bis jetzt läuft es gut. Vielleicht scheitert es und dann waren die Anfangsparameter halt vielleicht falsch. Aber die ganze Zeit an irgendwelchen Parametern zu drehen, wie das andere machen, wie also, ja, Ethereum zum Beispiel, dann sind wir halt irgendwie bei so einem Zentralbanksystem, wo irgendwie jemand entscheidet, welche Parameter wir dann irgendwie anpassen. Und die Blockgröße, okay, das ist jetzt nicht ein Parameter, wo man sagen würde, das ist jetzt irgendwie ein Eingriff in die monetäre System oder so. Aber es geht halt in diese Richtung irgendwie. Wenn wir das ändern und ständig anpassen müssen, was ändern wir dann demnächst? Also die erste Idee wäre dann, die Blöcke sind zu leer, dann müssen wir es jetzt wieder klein machen oder dann machen wir halt Subsidy Tail Emission. Also das heißt, wir bohren es auf und sagen, Bitcoin wird halt immer. Es wird halt immer Subsidien, eine bestimmte Subsidie geben und wir machen das Halving, schaffen wir ab einem bestimmten Zeitpunkt oder so. Aber dann, wie gesagt, dann sind wir nicht mehr bei irgendwas, was irgendwie sowas wie Gold, also praktisch was Physisches, was Festes irgendwie darstellt, sondern dann sind wir wieder bei irgendjemand bestimmt irgendwas. Und dieser Ansatz sozusagen, habe ich gesagt, dann lieber Bitcoin stirbt irgendwie, weil die Blöcke zu klein sind, als wir fummeln jetzt hier irgendwie alle möglichen Sachen rum.
Noch eine Nachfrage an dich, MC. Ich informiere mich aktuell auch sehr viel über Twitter. Ich habe das Privileg, auch ab und zu jetzt auch mal mit Core-Maintainern zu sprechen. Also ich habe einen sehr, sehr guten, kurzen Informationsfluss zu Leuten, die sich gut auskennen. Versuche das auch immer wieder zu machen, aber in letzter Instanz steige ich bei den ganz tiefen technischen Fragen immer aus. Gab es für, also du hast es gerade schon gut beschrieben, konnte man anhand der Art und Weise, wie die Leute über die Sachen gesprochen haben, außerhalb, ist immer das, was du von Roger Ver gerade erzählt hast mit den Kindersterben, das erinnert mich ja extrem an die Brutkastenlüge und sowas. Da bin ich auch sehr anfällig bei sowas, wenn es um Kriegen geht. Ne? Also ich weiß schon, dieses Druck machen, dieses Pressure, ne? Ihr müsst Angst haben oder weiß ich was, da bin ich auch mal sehr allergisch gegen. Gab es sonst noch irgendwelche Sachen, wo man sich vielleicht als nicht so technischer Bitcoiner eher auf die Smallblocker-Schiene, sag ich mal, entschieden hätte, aus dem Gefühl heraus? Also würdest du sagen, für dich waren die, die über die Smallblocks berichtet haben, die die Seite vertreten haben, waren die irgendwie ruhiger, seriöser? Oder wenn du ehrlich bist, haben beide Seiten mit den gleichen Waffen gespielt? Das würde mich nochmal interessieren.
Das ist jetzt schwer im Nachhinein zu sagen, aber also mein Eindruck wäre schon so gewesen, dass auf der Smallblocker-Seite gab es halt dann auch die Lauten, also praktisch die Gegenposition eingenommen haben. Aber es gab halt auch viele Leute, die wenig gesagt haben, also wirklich Core-Developer, die sich so mehr oder weniger mehr ein bisschen auch rausgehalten haben oder vielleicht mal eine Sache irgendwie technisch gesagt haben, aber dann keine laute Diskussion geführt haben. Und ja, also da gehe ich vielleicht mit dir mit sozusagen. Also man muss dann halt auch auf die Leute hören oder mal zuhören, was die Leute sagen, die nicht groß rumbrüllen, sondern was sagen eigentlich die Leute, die halt irgendwie, die sich auskennen und nicht rumschreien sozusagen. Ja.
Christoph, wie hast du das erlebt? Würdest du dem zustimmen, was jetzt gerade so ein bisschen gesagt wurde, dass es sehr emotionalisiert wurde und dass die Debatte nicht mehr, sage ich mal, fachlich geführt wurde, sondern man über andere Beeinflussungen versucht hat, einen Konsens in irgendeiner Art und Weise zu
Ja,
erzielen?
also wie ich ja, glaube ich, gerade schon gesagt habe, ich glaube, es ging niemals um Technologie, sondern immer um Politik und um Emotionen. Und Bitcoin hat ja die bezaubernde Eigenschaft, dass es für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, zu einer emotionalen Sache wird. Ist ja dir sicherlich wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Du bist ja, glaube ich, emotional dabei und deine Interviewpartner in der Regel auch. Und jeder, der mit anfängt, legt seine Emotionen rein und legt da auch seine persönlichen Utopien einer besseren Welt rein, wie Bitcoin die Welt für einen verbessert. Und das hat den wirklich erstaunlichen Effekt, dass Menschen unglaublich lernfähig werden. Also ich glaube, über diese technischen Details, über die wir damals gestritten und die wir uns einverleibt haben und die wir durchdiskutiert haben, die haben sich für mich jetzt tief in mich reingebrannt, in mein Gedächtnis. Und die wären mir bei allen anderen Themen vollkommen egal gewesen. Und ich glaube, wir hätten auch nie diese Lernfähigkeit gehabt, so als gesamtes Kollektiv. solche technischen Details mit Leben zu füllen und zu verinnerlichen. Das war, glaube ich, zurückblickend so für mich eine der faszinierendsten Geschichten an der Block-Size-Debatte, wie sehr man Weltanschauungen in kleine technische Details legen kann. Und so wie gesagt, und für die Small Blocker, für Roger Ver, ist Bitcoin als Zahlungsmittel eben gestorben. Seine ganze libertäre Utopie eines dezentralen, zensurresistenten, mittelsmannslosen Geldes ist für ihn mit der ausbleibenden Block-Size-Erhöhung gestorben. Für ihn war das das Ende von Satoshis Projekt. Und ich glaube, jeder kann hier die Emotionalität nachvollziehen. Und auf der anderen Seite waren eben für die überzeugten Small Blocker, war Bitcoin tot, wenn man die Blöcke beliebig skaliert. Da gab es genügend Theorien, wie sich die Miner zentralisieren, wie die ganzen Nodes sterben, wie Bitcoin dann quasi zu einem Projekt auf ein paar Servern der Miner wird, was genauso tot wäre. Und ich glaube, schon allein diese emotionale Komponente erklärt wahrscheinlich die Hitzigkeit dieses Streits. Welche Seite hier mehr drin gesteckt habt, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, dass es ein großer Verlust war, dass Bitcoin damit eine der Seiten von sich gestoßen hat. Also es waren ja quasi die Leute, die dann in dem auf Bitcoin Cash sich abgespalten haben oder die auch schon davor ihre emotionale Bindung an Bitcoin verloren haben, eben die vielen überzeugten Big Blocker, waren ja genau eben die, die Bitcoin als Zahlungsmittel verstanden und vorangetrieben haben. Bevor ich dazu komme, wie ich das erlebt habe, du wolltest was
Ja, also
einwerfen,
ich
glaube ich.
ein bisschen zustimmen und ein bisschen, also es ist ja lange her, aber also für mich war, glaube ich, lange vor dem Block Size Wars war mir eigentlich klar, dass dieses Versprechen mit den ja kostenlosen, schnelle Transaktionen nicht mit dem System möglich ist. Also jedes Mal, wenn das irgendjemand gesagt hat, dann habe ich mir so gedacht, also ne, wenn man da zusammensteht und dann versucht jemand anders zu orange-pillen und das halt gebracht hat, habe ich mir so gedacht, sagst du jetzt was? Oder naja, gut, okay, aktuell geht es so. Aber es wurde dann halt auch immer so verkauft irgendwie. Es ist immer günstig, es ist immer schnell. Und klar, wenn man natürlich mit diesem Mindset dann auch, wenn man das so verinnerlicht hat oder so, dann möchte man auch das oder auch vielen Leuten das so beigebracht hat sozusagen, dann möchte man natürlich auch irgendwie dazu stehen. Das kann ich verstehen. Aber also mein Ansatz war, glaube ich, früher schon irgendwie, das kann so nicht gehen. Also das funktioniert nicht so. So ist das System nicht gebaut. Und deswegen als es dann halt nicht mehr möglich war oder als die Transaktionen nicht mehr günstig waren, war ich jetzt auch nicht überrascht davon, sondern irgendwie so, ja, okay, das war irgendwie unabsehbar, das ist halt so. Und da, ja, also das erklärt so ein bisschen, das sind vielleicht die zwei Lager, ja.
Ja, ist ein guter Punkt. Ja, ich habe mich da auch es hieß ja damals immer, Bitcoin macht Visa und Mastercard überflüssig und Western Union im Remittance und es gab dann auch da ein paar Versuche mit Micropayment-Anwendungen, mit denen ich auch auf dem Blog gespielt habe, um Artikel hinter eine Paywall zu stecken und so. Und natürlich war es dann, da ich eben auch dann diese Seite vertreten habe mit billigen Zahlungen, war ich vielleicht auch so in so einer Bias, in so einer Voreingenommenheit drin, um das technisch, was du jetzt sagst, was vielleicht für viele Experten zu sehen ist, auch nicht zu sehen. Klar, es kann gut sein. Ist dann eben wiederum die Frage, ob man dann schon bei einem Megabyte hätte ablocken müssen oder ob man diese Ökonomie erstmal entstehen hätte lassen hätte können. Das ist schwer zu sagen, finde ich. Aber ich glaube, nochmal zurück zu dem, wie ich die Zeit erlebt habe. Das ist, glaube ich, auch ein echt interessanter Punkt. Ich habe meiner Meinung blieb ich auf dem Blog zumindest neutral. Ich habe auf Reddit und Bitcoin Talk gelegentlich Big Blockismus vertreten und dafür beworben und damit diskutiert und eben diese ganzen technischen Argumente auch bis zum Erbrechen durchgekaut. Aber ich glaube, ich habe auf dem Blog eben beiden Seiten Raum gegeben. Ich habe hin und wieder über Vorstöße von BlickBlockern berichtet, über neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, habe über SegWit was geschrieben, wie Lightning damals geplant wurde und so weiter und so fort. Und habe versucht, die Argumente auszuwägen und diese ganzen Diskussionen und Hongkong und New York und so abzuarbeiten. Aber aus meiner Sicht hatten die Smallblocker einen wesentlich aggressiveren Anspruch auf Deutungshoheit. Also ich wurde von Small Blockern da sehr oft sehr aggressiv auf dem Blog auch getrollt. Kann sein, dass ich das selber verschuldet habe, weil ich in manchen öffentlichen Foren entsprechend aufgetreten bin. Aber es wurde auch von vielen Lesern mir gesagt, dass ich sehr schön objektiv und fair auf dem Blog berichte. Und aber sobald ich eben so mal zum Beispiel einen Nachteil über Segwit geschrieben habe, die es ja essentiell gab, auch wurde ich gleich belagert. Und ich glaube, es gab in der Zeit auch einige Beschwerden bei Bitcoin.de mit dem Versuch, mich vom Blog wegzubringen oder so.
Okay, ja,
Also.
gut, auch nochmal interessant aus der persönlichen Schiene. MC, willst du jetzt nochmal irgendwie was sagen? Wir sind jetzt im Jahr 2017, würde ich sagen, ungefähr angekommen. Ende 2017. Die Blöcke sind voll und ihr habt es ja gerade schon angesprochen, Segwit. Es wurde irgendwie dann, sage ich mal, Bitcoin Cash ins Spiel gebracht. Also es gab den Hard Fork Bitcoin Cash. Und es gab den Soft Fork Segwit. Könnt ihr oder kannst du das mal für die Zuhörer
Das
einordnen?
ist leider nicht so einfach. Und ich versuche mal, ohne dass ich jetzt die Aufzeichnungen habe, das zusammenzukriegen. Also einmal gab es halt, es gab halt den Druck irgendwie, ja, also mehrere Sachen. Segwit war so eine Idee, mehrere Sachen auf einmal zu lösen. Und zwar mit einem Soft Fork. Jetzt müssen wir doch kurz drauf eingehen, was ein Soft und Hard Fork ist, aber ganz, ganz einfach und untechnisch. Ein Hard Fork ist halt, wenn man, dass man einen neuen Client installieren muss, weil der alte Client nicht versteht, was man tut oder das für ungültig hält. Und beim Soft Fork ist es so, selbst wenn man alte Bitcoin Core Software benutzt, die denkt einfach, ah, das stimmt schon, überprüft aber Teile der Transaktion nicht sozusagen oder bestimmte nichts. Ja, Christoph?
Darf ich hier kurz was ergänzen? Die einfachste Erklärung finde ich ist immer, dass eine Hard Fork eine Regel löst und eine Soft Fork eine Regel hinzufügt. Und wenn du dir jetzt einen Full Node vorstellst wie ein Blitzer, wird dieser Blitzer nicht aktiv, wenn man eine Regel erhöht, wenn man eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 auf 30 senkt. Wenn dann jemand mit 30 durchfährt, hat der Blitzer keinen Anlass zu blitzen. Das ist der Full Node. Und die Autos sind die Miner. Wenn dagegen die Miner dann plötzlich mit 120 durchbrettern, reagiert der Blitzer, weil die Miner eine Regel aufgehoben haben.
Genau, ja, also genau, das ist auch das, wo man am schnellsten rauskriegen kann, ob das jetzt ein Soft- oder Hardfork ist, in dem wird die Regel jetzt strenger, dann ist es meistens ein Softfork, wird sie aufgeweicht, ist meistens ein Hardfork. So, und also einmal war natürlich der Druck irgendwie, ja, wir brauchen mehr Platz in den Blöcken. Also der Druck war ja da. Also das war nicht irgendwie so, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Segwit ist eine Lösung von mehreren Problemen. Also erstmal, das eine Problem war, um Lightning zu implementieren in einer effizienten Art und Weise, mussten die Transaktions-IDs eindeutig sein. Also das heißt, wenn man eine Transaktion gemacht hat, dann durfte sich die Transaktions-ID nicht ändern. Und vor Segwit, also alle Transaktionen, die mit einer 1 beginnen, die haben diese Transaction Malleability-Problem, wo man Sachen an der Signatur ändern kann. Also jeder, der die Transaktion gesehen hat, die signierte, die fertige Transaktion, jeder Node kann die nehmen und kann ein paar Bits ändern und kann die weiterschicken. Und die ist immer noch gültig, die gibt immer noch dieselben Outputs aus. Also das ist immer noch exakt die gleiche Transaktion, aber die Transaktions-ID hat sich geändert, weil sich halt ein bisschen was an dem Daten geändert hat. Und auf die Art und Weise war Segwit halt nicht einfach zu, Quatsch, Lightning nicht einfach zu implementieren. Und eine Lösung von Segwit ist halt, die Transaktionen aus diesem Teil rauszunehmen und dann selbst wenn die Transaktionen geändert würden, würde sich die Transaktions-ID nicht ändern. Also so ist es jetzt aktuell mit Segwit. Also das heißt, erstens ermöglicht Lightning und dann, weil das halt aus der Validierung rausgenommen wurde, konnte man auch sagen, okay, wir erhöhen gleichzeitig den Bereich sozusagen, dieses Segwit. Also Segwit heißt Segregated Witness. Das heißt irgendwie, das ist ein sehr technischer Term für einfach irgendwie, also der Beweis, dass das hier so ausgegeben werden darf, ist halt ausgegliedert. Und dieser Bereich wurde halt viermal billiger gemacht. Also das heißt, es kostet nur ein Viertel des Platzes, da was reinzuschreiben. Und auf die Art und Weise kann man jetzt auch gerade sehen bei den Inscriptions, die halt also nur den SegWit-Teil benutzen von der Transaktion. Ja, also Taproot benutzt auch SegWit. Also Taproot ist eine Erweiterung von SegWit, SegWit-Version 1, wobei SegWit normal, SegWit Version 0 ist. Alles sehr kompliziert. Auf jeden Fall sieht man da, man kann jetzt 4 Megabyte große Blöcke machen, indem man halt nur den SegWit-Teil benutzt. Also das heißt, SegWit war auch eine Blockvergrößerung, die aber mit einem Softfork möglich war. Und alte Clients haben halt einfach diesen SegWit-Teil nicht gesehen und haben einfach nur eine Transaktion gesehen, die immer gültig ist. Und auf die Art und Weise war das halt ein Softfork. Und jegliche andere Vergrößerung wäre halt ein Hardfork gewesen, weil die alten Clients hätten halt erkannt, oh, nee, der Block ist ja größer als dieses 1-Megabyte-Limit, den nehme ich so nicht an und wären halt stehen geblieben sozusagen da. Oder wenn das Miner gewesen wären, Miner hätten dann halt einen anderen parallelen Block zu diesem ersten 2-Megabyte-Block gemeint. Und auf die Art und Weise hätte man dann halt einen Hardfork gehabt. Und das ist ja dann auch eingetreten, also indem es halt zwei unterschiedliche Versionen gab, nämlich Bitcoin Cash und Bitcoin, die dann halt diesen Hardfork durchgezogen haben. Und also zu dem Zeitpunkt, bevor das stattgefunden hat, war das wirklich irgendwie so eine Angstvorstellung irgendwie so. Bitcoin stirbt, wenn wir jetzt irgendwie einen Hardfork haben, wenn sich die Leute nicht mehr einig sind, was ist jetzt der richtige Bitcoin. Es gibt plötzlich zwei Bitcoins, das ist halt völlige Katastrophe. War sozusagen, also auch ich war da, hatte da Angst vor sozusagen. Und im Nachhinein muss man sagen, war halt so ein mehr, war gar nicht so schlimm, wie man sich es vorgestellt hat. Also schlimm wäre es wahrscheinlich, wenn es wirklich 50-50 gewesen wäre. Und man hätte halt, obwohl vielleicht dann auch nicht, keine Ahnung. Also im Nachhinein kann ich nur sagen, es war gar nicht so schlimm, dieser Hardfork. Also ja.
Okay, du hast jetzt kurz mal SegWit sehr, sehr tief ausgearbeitet. Über die technischen Details will ich jetzt gar nicht so rein, sondern ich will für mich verstehen, okay, was ist dann so grob passiert? Wie ist das aus deiner Sicht gelaufen, Christoph? Wie ist das mit Bitcoin Cash? Und Bitcoin SV ist da auch schon entstanden?
Das war später.
Boah, das sind jetzt ganzen...
okay, aber sagen wir mal, Bitcoin Cash ist dann entstanden und Softfork SegWit. Wie ist das aus deiner Sicht gelaufen?
Wie ist das aus meiner Sicht gelaufen? Du hast das SegWit gerade sehr schön erklärt. Ich glaube, dazu will ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Es war umstritten. Die Fraktion der Big Blocker mochte SegWit nicht, weil SegWit eben nicht sofort... Weil SegWit eben eine unglaublich komplizierte Weise ist, wenn man nur eine Block-Size-Erhöhung will, sukzessive etwa ein halbes Megabyte Block-Space zu schaffen. Also quasi, wenn es einem darum gegangen wäre, nur die Block-Size zu erhöhen und nicht Lightning zu schaffen, wäre SegWit eine nicht besonders gute Lösung gewesen.
Ja.
Glaube ich. Darüber sind sich, glaube ich, alle einig. Und deswegen gab es einen Widerstand. Im Endeffekt war der Widerstand gegen SegWit wahrscheinlich auch eher so eine Prinzipiensache, weil man eigentlich ja nichts dagegen haben könnte, zumindest das durch eine Softfork ein bisschen Blockspace zu schaffen. Und man hätte es erst mal zulassen können und dann weiterschauen.
Ich habe einen wichtigen Punkt. Also im Nachhinein, zu der Zeit war das nicht klar, aber im Nachhinein ist eigentlich sehr klar, dass die Abneigung gegen SegWit davon kam, dass einer der größten Mining-Hersteller, Bitmain, die selber gemeint haben, die selber, also die Miner betrieben haben, heimlich dieses Covert ASIC-Boost betrieben haben. Und das war inkompatibel mit SegWit. Und das ist für mich die einzige Erklärung, warum es da so einen großen, heimlichen, sozusagen unerklärten Widerstand gab. Die haben ja nicht einfach gesagt, ah ja, nee, Leute, ihr könnt das mit dem SegWit nicht machen, weil wir haben hier so ein heimliches Ding, was 15, nee, ich weiß es nicht mehr, über 10% mehr Leistung aus den Minern rausbringt. Aber wir lassen das nur selber laufen. Wenn wir die Miner verkaufen an andere Leute, dann haben wir das nicht aktiviert und auf die Art und Weise scheffeln wir mehr Geld. Also so muss man es leider ausdrücken. Genau. Und deswegen war dieser Widerstand.
Ich muss jetzt kurz, Christoph, warte kurz, du kommst gleich dran. Ich muss jetzt kurz einspringen, weil es passt zu einer Zuschauerfrage und für mich war das neu. Erklär mir nochmal der ASIC Boost. Nochmal kurz erklären, was ist der ASIC Boost?
Wenn ich mir das nicht vorher nochmal in Ruhe angucke, kann ich das nicht hundertprozentig erklären, aber ich glaube, das würde auch zu weit führen. Aber der Trick ist einfach, dass man einen Teil, also dieser SHA-256-Algorithmus, Der ist blockbasiert, also der hat immer eine bestimmte Größe. Ich weiß jetzt gar im Kopf nicht mehr genau, wie groß das war, 16 Bytes oder sowas. Also der wird immer auf eine bestimmte Datenmenge wird er angewandelt und dann wird ein bisschen was geändert und dann wird es auf den nächsten Teil angewendet und so weiter und so fort. Also es ist so ein blockbasierter Hashing-Algorithmus. Ja? Der guckt sich das immer blockweise an. Und was man beim Bitcoin-Mining braucht, ist halt den Bitcoin-Header. Und der ist halt gerade zu groß, um in einen von diesen Blöcken reinzupassen. Sondern man braucht halt zwei Blöcke dafür. Man muss also zweimal, also nicht zweimal den Hash anwenden, weil der Hash-Algorithmus macht das immer für die ganzen Daten. Aber intern der Algorithmus selber wird zweimal angewendet sozusagen. Und eine Seite von beiden kann man halt vorberechnen, wenn man die nicht anpasst. Und dann kann man einen Teil der Berechnung kann man sich sparen, indem man halt, das ist eine Optimierung des SHA-256-Algorithmus, indem man sagt, ah ja, wenn die Anfangsdaten, das ist falsch, ich glaube, die Enddaten sind immer fix, aber davon ab, wenn ein Teil der Daten, wenn einer Block sozusagen immer gleich ist, dann brauche ich den, kann ich den von dem vorigen Mal wiederverwenden und muss das nicht nochmal berechnen. Und auf die Art und Weise hat man dann im Endeffekt halt irgendwie um die 10% mehr. Und das Wichtige ist, es gibt ein Covert, also einen heimlichen ASIC-Boost, und es gibt ein, was ist denn das Gegenteil von Covert? Habe ich vergessen. Overt, genau, ohne
Heimlich,
Co. Also einen
offen,
offenen, genau, einen offenen
offen.
ASIC-Boost. Und bei dem offenen kann man halt an den Blöcken selber, also an den Blöcken selber erkennen, dass ASIC-Boost benutzt wurde, nämlich weil so ein paar Version-Bits angepasst wurden statt was anderen. Und das hätte man halt gesehen. Aber, was ich ja schon gesagt habe, das ist ja heimlich gemacht worden, weil das wäre für Bitmain nicht gut gewesen, zu sagen, irgendwie, ja, alle unsere Kunden kriegen die schlechtere Version und heimlich benutzen wir die bessere Version. Und ich will da jetzt auch nicht ganz tief rein einsteigen. Das ist eine Podcast-Folge für sich, diese Geschichte. Aber im Nachhinein macht es halt für mich Sinn, warum es diese Abwehr gegen SegWit gab, die halt irgendwie für mich auch aus dem Blauen irgendwie, warum wird SegWit so gehasst? Also das ist vielleicht nicht die optimale Lösung, aber viele Lösungen bei Bitcoin sind nicht die optimalen Lösungen, sondern einfach nur gut genug. Und ja.
Ja, okay. Danke, dass du das nochmal so erklärt hast. Vielleicht machen wir dann auch nochmal eine tiefere Folge. An die Zuschauer, wenn ihr das wollt, sendet eine Nachricht bei einem Boost. Ich gehe da rein, ich habe da mega Bock drauf. Christoph, du hast die ganze Zeit die Hand oben. Jetzt geh drauf ein.
Ja, ich will nur die Anmerkung machen, soweit ich das verstanden habe mit dem Covert heimlichen ASIC-Boost, war das nie bewiesen, sondern es war nur eine reine Vermutung, um eben die Abneigung gegen SegWit zu erklären. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum, das war der einzige Hinweis darauf, dass Bitmain das macht. Es gab, glaube ich, niemals einen konkreten Beweis dafür. Und gleich die Abneigung gegen SegWit kann man einfach auch damit erklären, dass viele das nicht gut fanden, die Block-Size-Diskussion damit abzuschließen. Viele wollten diese Block-Size-Diskussion aufrechterhalten, um eben eine Hardfork zu initiieren und nicht sie mit SegWit quasi beiseite zu schieben.
Okay.
Das wollte ich nur noch sagen.
Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz noch weiter, Christoph. Wir hatten jetzt gesagt, SegWit haben wir jetzt nochmal ausführlich und dann ist da Bitcoin Cash entstanden.
Okay.
Erklär mir mal diesen Zusammenhang, wie das dann gelaufen ist.
Wie das zurück? Okay.
Wir brauchen das SegWit 2x erstmal, das haben wir noch ausgelassen,
Oh
ja.
Gott,
Ja, das ist.
ja, das ist eine. Ich kann es dir mal. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich kann dir vielleicht ein bisschen so erzählen. Ich war damals, als Bitcoin Cash verkündet wurde, gerade auf der einzigen Big Blocker Konferenz, die es jemals gab. Die war in Arnhem in Holland. Wurde von Bitmain veranstaltet. Damals Bitmain war ja quasi der größte Hersteller und ist immer noch für Mining Hardware. Hat uns alle super schön verköstigt und versorgt. Und es gab witzige Vorträge, auch von Roger Ver und von Jihan Wu und von Greg Wright. Der hat damals einen sensationellen, wundervollen Vortrag gehalten. Der war wirklich gut. Er war wirklich spaßig. Also, ich weiß, ihr lacht darüber, ich rückblickend auch, aber es war ein fantastischer Vortrag. Und er hat dabei gesagt, dass er hat es vorher erst gesagt. If you are, wenn man ein Bitcoin Early Adopter ist und wenn man so viel Geld mit Bitcoin gemacht hat und man es sich nicht leisten kann, 1000 Euro für ein Full Node zu spenden, dann verpiss
Ja.
dich. Was schon so ein bisschen die grundlegende Thematik zum Ausdruck gebracht hat. Ich fand, dass Greg Wright damals viel zu flüssig geredet hat und viel zu gut präsentiert hat, um Satoshi sein zu können. Weil mein Bild von Satoshi war immer so was von so einem introvertierten Techniker, der besser mit Code als mit Worten ist, wie er es gesagt hat. Aber das war, darum ging es hier gar nicht. Du wolltest noch.
Ich muss jetzt einhaken. Ich
Du
muss
musst
jetzt
einhaken.
einhaken. Es gehört zu der Geschichte dazu. Die Frage wäre so und so noch gekommen. Du hast sie jetzt selber aufgemacht, deswegen hake ich nach.
Okay.
Eine der Sachen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, du hast gerade davon gesprochen, dass du auf dieser Konferenz warst. Du hast sogar gerade mitgeteilt, wie das Mindset war. Wie konntest du oder kannst du, oder vielleicht ist es nicht so, aber wie konntest du glauben, dass Craig Wright Satoshi Nakamoto ist?
Ich habe das nie geglaubt. Also ich hab ihm eine gewisse Zeit lang eine Chance gegeben, dass es vielleicht sein könnte. Und ich bin Journalist, ich bin Blogger. Ich mag gute Geschichten. Und man kann ihm alles Mögliche vorwerfen, aber nicht, dass er eine gute Geschichte, nicht keine gute Geschichte erzählt hat. Im Zweifel immer für die dramatischere Version der Wirklichkeit. Wenn es darum
Okay.
geht, wir können dazu später noch kommen, aber lass uns
Okay.
hier erstmal über die ganze
Ja.
Sache reden, dass auf dieser Konferenz, das war im Sommer 2017, hat dann Amaury Séché die Gründung von Bitcoin Cash angekündigt, die eben dann die Block Size, glaube ich, auf 2 oder 4 Megabyte erhöht haben und mit einer Soft Fork dafür gesorgt hat, dass die Blockchain nicht von Bitcoin Core quasi, damals war das der Name, gefressen wird. Also dass quasi die höhere Difficulty und mehr Hash Power, mehr Hash Weight, die Blockchain frisst, deswegen musste es noch eine Soft Fork geben. Und damit war dann eben Bitcoin Cash gegründet. Und bezeichnenderweise war auf der Konferenz in Arnheim kein einziges der Firmen dabei, die beim SegWit 2x unterzeichnet haben. Also es gab kurz davor in New York Agreement, das solltest du vorher ja auch wissen, in der sich die größten Firmen im Bitcoin-Raum mit den Minern verabredet haben, die Block-Size auf 2 Megabyte zu erhöhen. Einfach um irgendwie den Punkt zu machen, die Debatte abzuschließen, um das Ökosystem zusammenzuhalten. Ich glaube, das war die Idee von ihnen. Und das Ganze war eigentlich schon ziemlich früh zum Scheitern verurteilt, weil ganz klar war, dass man diesen Konsens eben nicht bekommt und dass es nur, ne, dass sich Bitcoin Core vehement dagegen stellt. Aber in jedem Fall haben die Firmen von SEC, die es hinter dem SegWit 2x-Abkommen standen, haben versucht, den Konsens zu erhalten, indem sie sich von allen Big Blockern zurückgehalten haben, weswegen sie noch nicht mal den Big Blocker Support hatten. Es standen sie dann ganz alleine da. Und mit dem Start von Bitcoin Cash war dann mehr oder weniger auch schon SegWit 2x endgültig gescheitert.
Okay, also das ist jetzt nochmal eine dritte Baustelle, die aufgemacht wurde.
Ja.
Also das New York Agreement war quasi dann nochmal von Firmen und Minern nochmal ein Versuch festzumachen, wir machen SegWit mit 2 Megabyte großen Blöcken. Ist das jetzt so richtig von mir zusammengefasst?
Ja, genau, ja, exakt.
Okay. MC, du nochmal. Was ist
Genau,
SegWit 2x?
das müssen wir, glaube ich, erklären, was überhaupt das Agreement war. Also zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, war es halt so, dass also diese Softfork-Aktivierung also die Aktivierung, die wird halt immer so gemacht, dass die Miner signalisieren mit so einem Bit also mit so einem Teil vom Header, dass sie bereit sind, diese Aktivierung durchzuführen. Und da wurde halt einfach nicht signalisiert, weil halt das noch offen war, ob man jetzt SegWit macht oder nicht. Und wie gesagt, also meine Erklärung ist halt, dass es was mit dem Cobalt-ASIC-Boost zu tun hat. Wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein, aber ich muss jetzt leider noch ergänzen, es gibt schon so ein paar Smoking Guns, woran man sieht, dass das schon wahrscheinlich so stattgefunden hat. Aber 100% kann man es nicht sagen. Also das Agreement, New York Agreement, wenn ich mich richtig erinnere, Christoph, verbessere mich, wenn es anders war, war so, dass man gesagt hat, okay, wir aktivieren jetzt SegWit, aber danach machen wir trotzdem noch ein Hardfork auf 2 Megabyte. Und die, ja. Und
Ja, genau,
für
ja.
mich ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe das nicht verstanden. Also man müsste es, hätte es halt andersrum machen müssen. Oder keine Ahnung. Also ab dem Zeitpunkt war eigentlich auch schon klar, okay, wir kriegen jetzt irgendwie Segwit. Und das mit dem, wie du schon gesagt hast, mit dem 2X, das wird ja wahrscheinlich nichts. Also zu dem Zeitpunkt gab es aber auch das Movement dieses User-Activated Soft Fork, was so ein bisschen aus dem Luke Dasher-Richtung kam, wo er gesagt hat, wenn jetzt Segwit nicht zu einem bestimmten Block aktiviert wird, also das ist auch wieder so ein bisschen sehr komplizierte Logik, aber ja, also wenn zu einem bestimmten Block Segwit nicht signalisiert wird, dann, dann werden Blöcke, die nicht signalisieren, werden dann halt einfach nicht als gültig anerkannt. Und das konnte man halt als Client selber laufen lassen und dann hätte man dann halt gesagt, okay, dieser Block ist für mich nicht gültig. Also selbst wenn die Miner das gemeint haben, ist für mich nicht gültig. Und auf die Art und Weise wurde halt auch so ein Fork sozusagen von Bitcoin, ja, also von den Benutzern sozusagen, die Benutzer, die Bitcoin hatten und eine eigene Node betrieben, konnten halt damit sozusagen gegen die Miner voten und sagen, ja, nee. Wenn ihr das nicht aktiviert, dann ist das nicht mehr unsere Bitcoin-Blockchain und machen wir was anderes. Und aus diesem Druck ist, glaube ich, dieses New York Agreement entstanden, wo sie gesagt haben, okay, wir aktivieren das jetzt, aber wir sind uns alle irgendwie einig, wir machen dann trotzdem noch eine Block-Size-Vergrößerung auf 2 Megabyte, was irgendwie keinen Sinn macht, weil Segwit ja schon eine Block-Size-Erweiterung ist. Also irgendwie ist das so ein bisschen, ja.
Naja,
Ja.
das Ding ist ja mit der Segwit eine sehr langsame Block-Size-Erweiterung ist, die erst dann, wenn alle Segwit benutzen, irgendwie wirkt. Und ich glaube, die Hochrechnung war damals ja, dass wenn wirklich jede einzelne Transaktion Segwit benutzt, sind wir bei 1,5 Megabyte. Es war halt einfach für diejenigen, die über
Nicht
On-Chain
genug, ja.
skalieren wollten, nicht
Okay, das
befriedigend.
erklärt's.
Und ein Segwit-2x-Abkommen hätte halt die Community, das Ökosystem zusammengehalten.
Ja, das macht
Also,
Sinn. Ja.
und aber gut, es ist gescheitert. Es ist auch deswegen gescheitert, weil Amaury Séché Bitcoin Cash initiiert hat. Aber ich glaube, es wäre auch so gescheitert. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Chance hatte.
Okay, wir sind angekommen. Segwit setzt sich durch. Ich will gar nicht drauf eingehen, wie das jetzt genau technisch dann abgelaufen ist, ob man das Update jetzt sofort brauchte oder erst später. Und Fakt ist, es stand dann irgendwie eine neue Blockchain da mit Bitcoin Cash, die durch Roger Ver und den Craig Wright auch auf dieser Konferenz irgendwie vorgestellt wurde. Und auf der anderen Seite Community oder sag ich mal, man wusste es noch nicht genau, wie groß die Community ist, aber aus dem Maintainer-Bereich oder aus dem, ja, die Bitcoin Core so gut fanden, wie es ist, kam dann eher das Segwit. Und jetzt habe ich eine persönliche Frage an euch. Ich habe einen Hardfork noch nie erlebt. In dem Moment des Hardforks hat man ja gleichzeitig beide Coins, weil man ja einerseits die Bitcoin schon hatte. Ich gehe davon aus, dass ihr vielleicht in der Zeit schon einige Satoshis hatte. Und dann kommt durch den Hardfork, kriegt ihr genau denselben Stack in der anderen Hardfork. Ab welchem Moment war für euch klar, Bitcoin Core, so wie es seit 2009 gekommen ist, ne? Mit Segwit ist das Ding. Ich meine, war es für dich vielleicht auch überhaupt nicht klar, Christoph? Deswegen würde ich dich erstmal fragen, weil das ist für mich die spannendere Perspektive. Ab wann oder hast du überhaupt Bitcoin Cash dann gehalten? Hast du es verkauft? Hast du Bitcoin verkauft? Hast du irgendwas damit gemacht? Und wie war, wie, also weil ich stelle mir selber die Frage, wie ich reagiert hätte, weißt du?
Ja, also ich meine, es war klar, dass Bitcoin Bitcoin ist, weil es eben einfach alleine schon, weil es den Börsenticker BTC hatte. Daran gab es überhaupt keinen Zweifel. Und Bitcoin Cash war ja explizit ein neuer Coin. Ich habe natürlich die UTXOs behalten und es gab, glaube ich, eine Zeit lang so unter den Big Blockern die Hoffnung, dass eben jetzt jeder anfängt, die Bitcoin Cash UTXOs auszugeben und zu benutzen und merkt, dass man Bitcoin tatsächlich benutzen kann, ohne hohe Gebühren zu bezahlen. Und das Ganze hat ja auch den Vorteil, dass alle Wallets und alle Unternehmen mit einem ziemlich minimalen Aufwand Bitcoin Cash einführen konnten. Aber es hat sich dann auch ziemlich schnell gezeigt, dass einfach der Markt kein großes Interesse daran hatte.
Also du
Dass
hast
halt.
beides gehalten und keines von beiden verkauft.
Ja, genau.
Okay. MC, wie war es bei
Ich will
dir?
noch kurz was anderes sagen, und zwar, jetzt habe ich es vergessen. Okay, wie war es bei mir? Wie war es bei mir? Ja, erstmal war ich, wie ich schon gesagt habe, sehr nervös und dachte, das zerstört jetzt irgendwie Bitcoin, wenn wir jetzt irgendwie einen Hardfork machen. Und es gibt jetzt plötzlich zwei Bitcoins und so. Oder zum Beispiel Bitmain hat ja dann auch gesagt, irgendwie, wir verkaufen nur noch unsere Mining-Hardware gegen Bitcoin Cash. Ne? Also die haben auch versucht, praktisch auch den Markt damit irgendwie zu beleben oder so. Ich habe, glaube ich, 2, vielleicht 4 Wochen gebraucht oder so, in denen ich so gebrütet habe, was ich denn jetzt irgendwie so tue. Und irgendwann, ich weiß nicht, natürlich war auch irgendwie die Preisschwankung war sehr extrem, Bitcoin zu Bitcoin Cash. Und zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich dann irgendwie gesagt, okay, ich muss das jetzt doch irgendwie verkaufen. Und bin dann auch zur Überzeugung gekommen und habe gesagt, also wenn sich das jetzt, also zuerst denkt man natürlich, okay, ich habe beides, ich bin auf der sicheren Seite. Egal, was ich durchsetze, ich habe immer noch die gleiche Anzahl. Ne? Also genau. Und man hat auch ungefähr gesehen, dass der Preis ist, glaube ich, irgendwie so um 80% war Bitcoin und 20% des Wertes war Bitcoin Cash. Also das heißt, wenn man es wieder zusammengerechnet hat, ist man auf denselben Betrag in Euros oder Dollars gekommen. Ja, also man hat schon gesehen, das hat sich da preislich so aufgesplittet, weil ja jeder mehr hatte. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, also wenn sich Bitcoin Cash durchsetzt, dann war es das für mich mit Bitcoin. Also dann ist, das ist dann nicht mein Bitcoin irgendwie, weil das ist so zentral gesteuert, irgendwie von Firmen betrieben und so. Das war irgendwie nicht mein Cypherpunk-Ansatz sozusagen.
Aber es war ja quasi gar nicht von Firmen gesteuert,
Ist
Bitcoin Cash. Das wurde
Bitmain
gesagt,
eine
aber
Firma? Ja.
naja, das ist alles das Gleiche, wenn du sagst, dass Blockchain Bitcoin gesteuert hat zu dieser Zeit. Die haben dort ihre Stakes drin und sie machen mit, aber also sie sind nicht die, die
Ja,
steuern.
aber ja, dieses New York Agreement, glaube ich, war so das Ding, was mich halt am meisten aufgeregt hat, dass sich die Miner da zusammentun und sagen, irgendwie, wir machen jetzt Bitcoin und der sieht so und so aus. Und ja, also ich kann nur sagen, was ich gedacht habe. Vielleicht stimmt das ja auch nicht. Vielleicht, ja, vielleicht habe ich auch gar nicht recht und es ist gar nicht so. Aber für mich sah es so aus und ich habe gesagt, irgendwie so. Wenn sich Bitcoin Cash durchsetzt und Bitcoin Core sozusagen, wenn sich das nicht durchsetzt, dann interessiert mich das ganze Thema nicht mehr. Dann mache ich was anderes. Dann ist für mich das Bitcoin-Thema durch. Dann beschäftige ich mich mit AI oder sowas. Ich glaube sogar zu dem Zeitpunkt schon. Wäre wahrscheinlich auch ganz interessant gewesen. Early Adapter bin ich ja scheinbar. Aber habe mich dann nicht damit beschäftigt. Also, was ich gemacht habe, ist halt wirklich jeglichen Bitcoin Cash verkauft. Und Bitcoin dafür gekauft und teilweise auch nicht Bitcoin für gekauft, also auch ein bisschen ausgecashed sozusagen. Ja, also das heißt, ich habe größtenteils gar keinen Bitcoin Cash mehr danach, nach einem Monat oder so gehabt und habe halt gesagt, okay, für mich ist, wenn sich das jetzt mit dem Bitcoin nicht durchsetzt oder so, dann war es das halt irgendwas. Und ich meine, das waren ja auch keine Unmengen an, also ich bin jetzt nicht der Whale gewesen sozusagen, wenn ich da jetzt alles verloren hätte, wäre halt Kacke gewesen, aber. Hätte mich jetzt auch nicht umgebracht, sozusagen. Aber ich habe halt gesagt, ja, dass wenn sich Bitcoin nicht durchsetzt, dann ist Bitcoin Cash es nicht für mich. Ja.
Okay.
Ich möchte nämlich noch eine Frage oder eine Anmerkung bringen. In dem Moment, wo es eine Hardfork gibt, ist ja deine Reaktion, deine ökonomische Reaktion, ein Signal für den Markt. Und umso mehr ein Signal an den Markt geben durch den Kauf und Verkauf der jeweiligen beiden Seiten, entsteht ja quasi auch für Unentschlossene ein Signal zu sagen, oh, ha, fuck, das eine stürzt gerade ab und so. Also es ist ja schon dann in dem Moment, wo das passiert, eine total spannende Sache, um zu sehen, ist man auf der richtigen Seite. Und dementsprechend, also jetzt aus meiner Perspektive ergänzt mir oder sagt es gern anders, das ist ja dann der Moment, wo jeder Einzelne aktiv werden sollte, sozusagen, um zu präsentieren, was will ich,
Na,
oder? Wie siehst du?
witzigerweise war das schon vorher möglich, Ich habe vergessen, welcher Exchange das war, aber mindestens eine Exchange hat möglich gemacht, Bitcoin und Bitcoin Cash schon vor dem Hardfork zu handeln. Weil die haben gesagt, okay, wir splitten das später auf, aber wenn du Bitcoin auf unserer Börse hast, dann splitten wir das vorher schon für dich und du kannst das jetzt schon mal handeln. Und deswegen war der Preis schon vor dem Hardfork einigermaßen klar. Also es gab schon eine Preisfindung sozusagen. Wie weit die dann beim echten Nicht-Futures, also das waren dann so Futures, denke ich mal, wie der Preis dann da ist, das ist natürlich nicht hundertprozentig zu sagen, aber also man sieht dann schon Tendenzen. Ja.
Okay, ja, Christoph?
Wenn ich mich richtig erinnere, waren es, glaube ich, nicht die Futures auf Bitcoin Cash, weil Bitcoin Cash in dem Moment entstanden ist, als Amaury Séché es vorgestellt hat, sondern es waren die Futures auf Segwit2x, glaube ich.
Ja, okay.
Aber ist, glaube ich, auch ein Detail,
Weiß
das
ich
nicht
nicht
so
mehr, ja. Kann
wichtig
sein.
ist. Aber ich hätte noch was zu sagen, was mir fast schon wichtig ist. Und zwar, ich kann diese Einstellung von dir nachvollziehen, zu sagen, wenn es nicht Bitcoin ist, dann bin ich raus, tschüss, dann mache ich was anderes. Und ich meine, ich als auf meinem Blog war mehr oder weniger immer gezwungen, mich von solchen Einstellungen fernzuhalten und ein bisschen quasi offen zu bleiben für alles. Aber ich habe mir irgendwann auch, das war später eher in dem Bitcoin Cash, Bitcoin SV Drama, als ich da ein bisschen so irgendwie reingerutscht bin, mir gesagt, dass ich nicht die Revolution des Geldes verpassen möchte, weil sie nicht auf meiner Blockchain, auf meiner Lieblingsblockchain läuft. So. Und ich glaube im Generellen, dass das so ein bisschen im Ökosystem der Kryptowährungen allgemeines Problem ist, dass jeder möchte, dass die Revolution des Geldes nur genau mit der Technologie stattfindet, die er gut findet und mit der er schon arbeitet und so weiter. Und ich
Aber
glaube, dass wir uns.
ist das nicht ein Signal für dich, dass Bitcoin das Wahre ist? Weil in der Theorie, klar, Blockstream könnte man sagen, die haben Einflussfaktoren gehabt, aber wenn man sich jetzt anschaut, so groß sind die Einflüsse ja nicht mehr. Zumindest erlebe ich das nicht so, sondern es ist ja so divers, das Bitcoiner-Feld, ne? Also es gibt ja so viele unterschiedliche Meinungen innerhalb von Bitcoin. Niemand schafft es wirklich, sein Ego und seine Vorstellung einfach durchzubringen. Versuch mal bei Bitcoin einen Softfork jetzt hinzukriegen. Die verzweifeln ja alle. Alle Entwickler hauen ja ab, weil sie sagen, das dauert mir hier viel zu lang und weiß ich was. Und nur die hartnäckigsten und nur die besten Ideen kommen wirklich durch. Ist das nicht genau für das, was du jetzt gerade plädierst?
Wie meinst du was? Ich plädiere dafür, offen zu sein und nicht zu sagen, es muss genau diese Blockchain sein. Womit ich mich ein bisschen schwer tue, ist zu sagen, es muss nicht diese Währung sein. Also, weil, wenn wir gerade jetzt angucken, diese Revolution des Finanzwesens, die ja abläuft, da hat sich Bitcoin, wie ich es sehe, ein bisschen in eine Ecke gedrängt. Und die tatsächliche Revolution, die gerade abläuft, läuft über Stablecoins zu einem ziemlich großen Teil. Also Bitcoin hat sich in die, wenn man so sagen kann, Revolution des Geldes vielleicht oder Revolution des Wertspeichers hingebracht und macht sich darin ja auch extrem gut als digitales Gold. Aber wenn wir gerade Sachen mit Zahlungswesen haben, so mit Remittance, wenn wir das irgendwo haben, wenn wir irgendwo eine Ökonomie haben, der das Geld dahin inflationiert, benutzen sie Stablecoins oder Dollar. Wenn wir irgendwo was haben, dass so ein Remittance passiert, ist es von Mexiko in die USA oder so oder von den USA nach Venezuela, sind es auch Stablecoins. Und so geht es weiter und so fort. Also das heißt, die Revolution des Geldes findet über die Technologie statt. Ich finde es in jeder Beziehung spannend. Aber sie ist eben nicht nur auf einer Blockchain oder mit einer Technologie.
Ich habe da eine Nachfrage an dich, Christoph. Wenn du sagst, es findet gerade mit Stablecoins statt, dann gebe ich dir auch zu großen Teilen recht. Aber es ist ja im Endeffekt, löst es nicht das Problem, dass zentrale Instanzen darüber entscheiden, wie viel Geld im Umlauf ist, zentrale Instanzen darüber entscheiden, welche Geldpolitik gerade läuft. Und zentrale Instanzen darüber entscheiden, wer Zugang zu diesen Stablecoin hat und wer nicht. Also All das, was du ja gerade ansprichst, ist aus meiner Sicht ja maximal nur eine Verlängerung des aus meiner Sicht schon problematischen Fiat-Systems, wenn man ein Stück weit daran denkt, dass es gerecht und für alle Länder sozusagen möglich ist. Es ist ja der US-Dollar, der sich bei Stablecoins durchsetzt. Ich habe noch keinen Stablecoin in chinesischen Yuan, ich habe noch keinen Stablecoin in japanischen, ich habe noch keinen Stablecoin Euro gesehen. Also ist es ja im Endeffekt nur, dass das jetzt härteste Geld erstmal nochmal ein Ausweichprodukt nimmt, um dieser Fortentwicklung irgendwie nochmal entgegenzutreten. Aber die innenliegenden Werte verändern sich ja dadurch gar nicht. Ist ja keine Revolution.
Es ist im globalen Maßstab schon eine Revolution, wenn sich einzelne Länder unabhängig von ihrer eigenen Zentralbank werden und stattdessen den Dollar nehmen können. Also so wie ich hätte damit auch nicht, es stand auch nicht auf meiner quasi To-Do-Liste, aber wir bekommen jetzt halt erstmal eine Hyperdollarisierung, so wie es aussieht,
Genau, aber
bevor wir.
sie unterwerfen sich eigentlich nur einer anderen Zentralbank, die stabiler ist.
Ja, genau. Na gut, und sagen wir es mal so, sie schaffen Währungsgrenzen ab, sie machen das Wechseln leichter, sie bringen den Dollar aus dem, zerren den Dollar aus dem Bankensystem heraus, machen den Dollar Smart Contract fake. Da läuft schon noch ein bisschen mehr, aber klar, ich stimme dir vollkommen zu. Das Grundproblem mit der Zentralbank wird nicht gelöst.
Korrekt.
Also absolut.
Ja,
Es
und
wird auf eine relativ interessante Weise nicht gelöst, weil nämlich jetzt im Prinzip sich die Zentralbank dezentralisiert und eigentlich könnte mit dem Stablecoin-Regime jedes Land Dollar prägen. Also was auch ein ziemlich interessantes Szenario ist. Es passiert ja schon so, DAI-Dollar werden ja auch ohne Zentralbank und ohne Banken geprägt. Und im Prinzip könnte sich jetzt Russland hinstellen und sagen, wir machen einen Dollar, der durch Öl gedeckt ist oder so und umgehen die Sanktionen mit dem eigenen Geld der USA. Oder China könnte das auch machen und die ganzen BRICS-Staaten könnten sagen, wir machen den Dollar. Aber ich schweife ein bisschen ab, auf jeden Fall. Es ist nicht uninteressant, was da passiert. Aber es passiert jetzt zunächst mal. Und die, glaube ich, die große Frage für die Roger Vers und so und wäre wahrscheinlich die, ob das hätte verhindert werden können, ob wir eine Hyper-Bitcoinisierung bekommen hätten. Also quasi, ob wenn man jetzt den Bitcoin nicht in einem gewissen Zeitpunkt das Wachstum temporär geblockt hätte, ob das anders gekommen wäre.
MC, du hast die ganze Zeit die Hand oben. Du
Ich
möchtest die
kann da
ganze Zeit schon mal
eigentlich nur
sagen.
100% sagen, nein. Also Bitcoin hätte das nie so lösen können. Also ganz klar gibt's einen Markt für Stablecoins. Das sind nicht wir Europäer, das sind nicht die Amerikaner, aber es gibt halt viele Länder, wo das eine Alternative ist und wo das groß benutzt wird. Also wir haben ja schon alles aufgezählt. Und was für mich am interessantesten ist, um so ein bisschen den technischen Spin dran zu gehen, da komme ich halt her. Also der erfolgreichste Stablecoin ist USDT, USD Tether. Und der hat angefangen auf der Bitcoin-Blockchain. Also das heißt, der war so eine Art Collared Coin. Also der wurde sozusagen mit so einer Bitcoin-Transaktion verbunden. Und irgendwann ist aufgefallen, das ist viel zu teuer. Und dann gab es halt den gleichen USDT auf Ethereum. Und mittlerweile der meiste Transfer oder die meisten USDT sind auf Tron. Und Tron ist ein Fork von Ethereum, der zentral von einer Firma betrieben wird. Also das heißt, aber das ist überhaupt gar kein Problem, weil USDT ist auch zentral, weil USDT kann entscheiden, welcher USDT-Coin ist gültig und welcher nicht. Also das ist konfiszierbar und so weiter. Also das heißt, eigentlich hat der Markt und hat die effizienteste Lösung gefunden, nämlich es reicht aus, eine zentrale Blockchain für den USDT zu benutzen. Und der Markt ist da und das ist ein Produkt, was scheinbar wirklich gebraucht wird. Nicht nur scheinbar ist jetzt falsch ausgedrückt, also es wird wirklich gebraucht. Das ist eine valide Sache. Aber ich sehe halt in keinster Weise, wie Bitcoin jemals das hätte abbilden können. Weil die Leute wollen US-Dollar. Vielleicht, ja, also denen kann man auch nicht erklären, ja, Bitcoin ist besser. Das funktioniert einfach nicht. Also, ja.
Ich würde mal die Frage nochmal in den Raum stellen, auch wenn wir jetzt kurz abschweifen, aber es handelt sich ja immer um die Grundeigenschaften oder Grundfunktionen vom Geld. Ja? Benötigen wir zuerst Zahlungsmittel oder zuerst Wertspeicher? Oder wie ist das überhaupt einzufangen? Können wir das überhaupt feststellen als Menschen? Ist das ein harter Übergang? Ist das ein fließender Übergang? Und vielleicht bin ich falsch, Christoph, aber in meiner Überzeugung, bei dem, was ich bisher gelernt habe, ist es für mich total logisch, dass über die Wertspeicherfunktion, also ich messe einer digitalen Sache einen so hohen Wert zu, dass sie mich als Wertspeicher in meinem Leben trägt. Und dann habe ich so viel davon und habe so viele Vorteile auch davon, weil ich gut damit umgehen kann, weil es zensurresistent ist, etc., dass ich nicht mehr die ganze Zeit in Fiat wechseln möchte, sondern nee, mir sind die Kursschwankungen egal, ich bin schon lang genug drin, dann fange ich an, das auszugeben. Und umso mehr Menschen in diesen Zyklus kommen, steigert sich die ökonomische Kreislaufwirtschaft und in 40 Jahren, in 30 Jahren, in 100 Jahren, wir wissen es alle nicht, springt man dann über die Probleme, die es ja beim Dollar trotzdem gibt, hin zu dem, was du die ganze Zeit sagst, nur halt in Second Layer Ebene, dass es dann auch für alle oder Third Layer Ebene, dass es für alle zugänglich ist. Also ist das für dich unlogisch oder sagst du, dass das macht keinen Sinn oder wo ist da deine Kritik?
Ich kritisiere das nicht. Ich finde das ja auch logisch. Also es ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, die es gerade gibt, da es ja ganz offensichtlich keine Nachfrage danach gab, Bitcoins mit größeren Blöcken zu benutzen. Und da ja auch die Nachfrage nach Lightning überschaubar ist derzeit und wir auch gut mit 1 Megabyte Blöcken auskommen, ohne dass sie ständig voll sind. Deswegen gebe ich dir wahrscheinlich recht, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird, dass die Leute werden Dollar benutzen, bis irgendwann ein Moment kommt, in dem sie Bitcoin benutzen, falls er kommt. Ich möchte dazu noch kurz zurückgehen, weil wir über was Historisches ja reden. In den 2015 gab es noch keine Stablecoins. 2015 hat man Bitcoin noch wegen der Technologie benutzt. Also 2015 hat man Bitcoin, war Bitcoin noch als Zahlungsmittel, musste man Bitcoin verwenden, wenn man die Blockchain-Technologie benutzt hat. Also wenn man diese Art von, wenn man eine Wallet benutzen wollte, ohne sich anzumelden, wenn man eine pseudonyme Transaktion versenden wollte, wenn man eine Transaktion versenden wollte, die übers Internet ohne Mittelsmann möglich war, wenn man eine Transaktion wollte, die man auch sofort gesehen hat. Wenn man all diese Dinge wollte und offene APIs und offene Zahlungssysteme, führte kein Weg an Bitcoin vorbei mit dem Konstrukt. Und das war eben damals auch so ein bisschen mein Standpunkt, dass es eine wundervolle Technologie ist, die die Menschen beim Bezahlen selber bei Transaktionen befreit, die Menschen die Möglichkeit gibt, Geld zu empfangen und einen Mittelsmann zu brauchen, die quasi sowas wie PayPal nimmt und aufbricht, dass daraus ein Ökosystem wird, ein dezentrales. Und dafür war eben Bitcoin das notwendige Token. Heute haben wir dieses ganze riesengroße Kryptosystem, in dem man dafür 1 Million von verschiedenen Währungen benutzen kann, einschließlich Stablecoins. Das heißt, da hat sich einiges geändert. Aber
Ich muss dich
was
kurz
meinst du dazu?
verbessern. Also 2015 gab es auch schon ganz viele Altcoins. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Also das heißt, man konnte schon irgendwie zum Beispiel Litecoin einfach verwenden statt Bitcoin. Was auch ich sogar großartig viel gemacht habe bei den ersten Konferenzen in Prag, bei dem Parallelpolis Hackers Kongress. Da gab es dann die Möglichkeit, mit Bitcoin, Litecoin oder noch anderen Coins zu bezahlen. Und ich habe dann halt Litecoin benutzt, weil ich hatte halt welche. Oder sonst hätte ich halt ein bisschen Bitcoin verkauft, einmal gegen Litecoin und hätte dann halt Litecoin die Woche lang benutzt oder so.
Ja.
Das heißt, es gab da schon andere Möglichkeiten. Ja.
Aber sie waren halt noch nicht relevant. Also es gab keine relevanten Altcoins, so richtig. Also es war damals vollkommen klar, dass es Bitcoin gibt und dann noch so ein paar, eine kleine Handvoll
Ja, aber
Altcoins.
das ist ja,
Aber die sahen
also das ist
jeder.
immer noch meine Ansicht der Sachen, aber vielleicht stimmt das ja nicht mehr.
Na gut, aber heute haben wir halt, klar. Aber ich meine halt eben das im Zahlungswesen, Stablecoins, die dann wirklich
Ja.
einigermaßen erfolgreich sind. Sowas gab es eben noch nicht.
Ich habe noch mal so eine Abschlussfrage zu dem Themengebiet der Block Size Wars. Wir sind ja in der Vergangenheit, wir haben das bestimmt auch nicht perfekt gemacht, aber ich habe sehr viel verstanden. Dafür bin ich euch schon mal sehr dankbar. Aber jetzt noch mal rückblickend. Hatten sich MC bei dir erneut Zweifel ergeben, was die Dezentralität von Bitcoin angeht, die Funktionsweise auch in Layer 2 als Zahlungsmittel? Wir haben ja von Lightning schon viel gesprochen. Wie siehst du das? Also wurden die, sage ich mal, Sachen, die euch oder die damals versprochen wurden, wie die eventuell funktionieren könnten, wurden die für dich erfüllt oder wünschst du dir da noch mehr? Oder wie siehst du das rückblickend von den Block Size Wars, wo das entstanden ist, zu heute und was gibst du uns so ein bisschen für die Zukunft mit?
Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Probleme. Also es ist nicht alles wunderbar und funktioniert alles super. Also ich glaube, meiner Zentralisierung ist ein echtes Problem. Selbst wenn die Miner da nicht das letzte Wort sozusagen haben, trotzdem wäre es besser, wenn man da halt diversere Miner hätte, wenn man nicht große Mining-Firmen hätte und so weiter. Zu Second Layern ist echt. Also ich bin immer noch sehr begeistert von Lightning und ich war vielleicht sogar am Anfang kritischer, als ich jetzt bin, oder genauso kritisch. Also über die Zeit habe ich halt auch Sachen über Lightning gelernt, wo ich sage, okay, da gibt es halt, also manche Sachen sind halt doch nicht so hundertprozentig trustless, ne? Und vor allen Dingen hohe Fees auf dem Base Layer in Bitcoin führt halt auch zu Problemen bei Lightning. Und so hundertprozentig trustless ist das mit deinem Lightning Peer halt nicht. Aber also es ist auf jeden Fall besser, als ich mir das am Anfang erhofft hatte. Also ich bin irgendwie nicht so Lightning-kritisch. Und was ich halt immer sehe, wenn ich das irgendwo benutze auf einer Konferenz oder auf irgendwas, dann funktioniert das irgendwie einfach. Also irgendwie die Naysager, die sagen irgendwie so, ja, das ist alles kaputt und das funktioniert nicht. Da müsste man das halt auch erstmal sehen. Also klar, es ist auf jeden Fall kein perfektes System. Und was ich irgendwie nicht verstehe, ist diese Abneigung gegen andere Blockchains, die das gleiche, die Bitcoin direkt verwenden, die halt nicht ein neues Token erfinden und mit einem eigenen Wert. Also zuerst halt Liquid zum Beispiel, was über eine Federation funktioniert. Für mich ist das Bessere, als irgendwie die Coins auf einer Exchange liegen zu haben, wo halt wirklich nur ein Custodian das sozusagen hält. Klar gibt's da, ist das ein Unterschied, ob du Bitcoin direkt auf der Bitcoin-Blockchain hältst oder ob du halt irgendwie eine Sidechain wie Liquid benutzt. Aber ja, also ich denke, da gibt es viele technische Probleme, da gibt es auch viele technische Lösungen und manche Sachen funktionieren halt einfach nicht, muss man sagen. Also das war halt auch die Erkenntnis so ein bisschen von diesen Block Size Wars, dass manche Leute mit Vorstellungen rangehen, die meiner Meinung nach einfach nicht funktionieren. Also manche Sachen, selbst wenn man die ändert, führen nicht zu einem Ergebnis, was man gerne hätte. Also es ist halt leider kein Wunschkonzert. Manche Sachen gehen halt und manche gehen halt nicht. Und wenn man manche Sachen halt nicht implementieren kann, also man kann halt einfach nicht, über die Block-Size-Größe kann man nicht skalieren auf ein weltweites System. Es geht halt einfach nicht. Man wird irgendwas anderes brauchen. Und vielleicht ist die Lösung ja auch, dass nicht jeder selber einen Lightning-Node betreibt, sondern dass es halt Lightning-Service-Provider gibt. Klar ist das nicht die schönste Lösung, die man sich als Cypherpunk irgendwie wünscht, aber es ist halt eine Lösung. Und da muss man halt gucken, was funktioniert, wie weit funktioniert es. Und ich bin dann eher dafür, Sachen zu sagen, okay, dann geht es halt nicht, dass jeder wirklich eine Bitcoin-UTXO hält. Dann ist es halt einfach so. Aber das System ist trotzdem da und für eine gewisse Menge von Leuten funktioniert es halt. Es ist vielleicht traurig, also es ist, aber manche Sachen, ich bin halt mehr, habe ich ja am Anfang auch gesagt, irgendwie, wir ziehen das jetzt System so durch, wie es angelegt ist und wir ändern nicht Sachen, weil uns irgendwas nicht gefällt und wir irgendwie gerne eine andere Lösung hätten oder so. Das machen ja Altcoins, also vielleicht, ich glaube es nicht, aber vielleicht bildet sich ja ein Altcoin raus. Also Bitcoin Cash wäre ja die Möglichkeit. Wir sind ja jetzt zu dem Ergebnis indirekt, hat Christoph das ja schon vorweggenommen. Wir haben ja ausprobiert, ob die Block-Size-Größe das entscheidend wichtige Kriterium bei Bitcoin ist. Wir haben nicht rausgefunden, ob der Name das Entscheidende ist. Also vielleicht hätte der Name es irgendwie rumgerissen oder so. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran. Aber ist möglich. Also Im Endeffekt, vielleicht stellt sich irgendwas anderes als besser raus, aber Bitcoin sozusagen unbedingt jetzt gerade an das Narrativ, was jetzt gerade aufkommt, irgendwie anzupassen, ist nicht, also bin ich persönlich nicht von überzeugt, sondern ich bin der Überzeugung, wir ziehen das jetzt durch und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Ja.
Christoph, wie siehst du das aus deiner damaligen Perspektive? Wie sehr haben sich deine Meinung verfestigt? Wie sehr hat sie sich abgewandelt? Was ist dein jetziger Blick auf die Vergangenheit hin zur Gegenwart in Richtung Zukunft?
Also so grundsätzlich würde ich sagen, ich stimme dir vollkommen zu, wir ziehen das jetzt durch und gucken, wo es hinläuft. Viel mehr können wir eh nicht machen. Also was ich damals unterschätzt habe, war der Netzwerkeffekt. Ich hätte gedacht, dass es eher möglich ist, dass große Mengen von Bitcoin zu Bitcoin Cash wechseln, was nicht geschehen ist. Und ich glaube, ich habe auch den Faktor des digitalen Goldes unterschätzt, wie wichtig es ist, dass Bitcoin knapp ist und dass auch Bitcoin durchaus in der Lage ist, nicht ein sehr, sehr wenig benutztes Transaktionsmedium zu sein und so einen hohen Wert zu bekommen und auch so eine hohe Stellung im Bewusstsein. Und ich würde sagen, in dieser Funktion ist es auf jeden Fall auch besser, wenn die Block-Size klein ist. Das heißt, in der Beziehung hat sich meine Meinung natürlich weiterentwickelt und an die Tatsachen angepasst, die sich jetzt halt rausgezeigt haben. Und deswegen meine ich ja, ich bin damit ganz zufrieden, wie es alles passiert ist und wie es jetzt heute dasteht. Wir haben, wenn jemand mit einer Kryptowährung unbedingt überweisen will und viel bezahlen möchte, auch mit Micropayments gibt es Lösungen. Es gibt dafür bessere Lösungen als Lightning für Micropayments. Also wenn jemand mit Smart Contracts operieren will, gibt es viele Möglichkeiten und Optionen. Wenn jemand dezentrales Finanzen benutzen will, also quasi Banking über das Geld hinaus. Also so kurz und gut, ich bin mit der ganzen Lage eigentlich, ich habe längst meinen Frieden gemacht. Wenn ich jetzt noch auf eines zurückblicken würde, was vielleicht möglich wäre, es könnte sein, dass wir damals ab 2015 die Chance gehabt hätten, Bitcoin als Zahlungsmittel weltweit zu etablieren und dass wir sie verpasst haben. Dass es in diesen 3, 4 kritischen Jahren, die da gekommen sind, es eben nicht passiert ist, was hätte passieren können. Und dass daran vielleicht die Block-Size-Streitigkeiten schuld waren. Aber wer weiß schon, was nicht passiert ist.
Okay, das ist dein Blickwinkel. Ich möchte nicht genau ein, ich möchte nur noch mal kommentieren, auch das, was du jetzt gesagt hast mit Decentralized Finance und sowas. Da könnte man einen anderen Podcast noch mal drüber machen. Aus meiner Perspektive ist das überhaupt nicht so, weil du kannst nichts Dezentrales auf einer zentralen Plattform bauen. Also wenn der Grund, also das ist eine andere Debatte, die hatten wir auf der BTC 23, wie dezentral sind Systeme, möchte ich jetzt nicht noch mal auftun, möchte ich nur noch mal sagen. Vielleicht breche ich das auch noch mal auf in Zukunft in meinem Kopf, dann machen wir einen neuen Podcast drüber. Bisher bin ich an der Stelle noch nicht angekommen. Deswegen aber danke für deine Ausführungen, dass du offen und ehrlich sagst, wie damals deine Themen sind oder dein Schwerpunkt gesetzt wurde oder wie sich deine Meinung verändert hat, wie sie sich vielleicht jetzt wieder verändert hat.
Hoffentlich, ja.
Was ich interessant finde, du hast ökonomisch Bitcoin nicht verkauft. Also obwohl du vielleicht eine andere Überzeugung hattest, hast du Bitcoin trotzdem gehalten für dich als Safe Haven, weil das hast du ja zumindest erst gesagt, dass du beides behalten hast. Dementsprechend warst du dir halt anscheinend nicht in vollem Umfang darüber klar, was sich jetzt durchsetzt, sondern es hat sich über die Jahre erst für dich durch den Markt ergeben. Und das ist ja auch vollkommen legitim, dass man sich, sage ich mal, dem Konsens anschließt und man Zeit dafür braucht, um das zu sehen. Weil so wirkt es für mich bei dem, was du jetzt gesagt hast, dass du die Dinge halt nicht theoretisch vorhergesehen hast, sondern du die erst mal sehen wolltest. Ne? Und das wird ja letzten Endes immer auch irgendwie durch den Preis bestimmt. Der Preis ist ja ein Signal für uns als Menschen irgendwie. Habt ihr noch irgendwas jetzt zu den Block-Size-Wars zu sagen, was euch noch auf dem Herzen liegt? Weil ansonsten komme ich zu den Zuschauerfragen. die in der Community noch gestellt worden.
Ach, da sind wir jetzt. Hört noch jemand zu um diese Zeit?
Ist mir wirklich so wichtig, das Thema, dass mir das vollkommen boogie ist.
Ich höre ja extrem selten Podcasts und so weiter. Wenn Leute 2 Stunden lang zuhören, okay.
Okay, ihr habt erstmal zum Blog Size Wars nicht mehr zu sagen. Dann für mich an alle Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, ne, also Sat-Streaming funktioniert sehr gut im Lightning, das sehen wir jede Woche bei uns. Also ich bin da andere Meinung wie Christoph, aber ist nicht schlimm, jeder hat seine Meinung. Wir sehen bei uns, dass es sehr gut funktioniert, dafür sind wir sehr dankbar. Und jetzt die Zuschauerfragen, die sind größtenteils in deine Richtung gegangen, Christoph. Und zwar eine der Hauptfragen war nochmal Craig Wright. Also wie konntest du auf diesen Scharlatan reinfallen? Wie konntest du mit deinem inneren Erleben auch das, was er in den Jahren gemacht hat, also dieses Vorgehen gegen Open-Source-Entwickler, das ist ja sowas von gegen den Grundethos, den du ja eigentlich auch vertreten hast. Dezentral, Open-Source, nicht durch irgendjemanden, ne? Aufbrechen der jetzigen Strukturen. Ich persönlich habe Craig Wright sehr schnell kennengelernt und ich habe, egal was ich von dem gesehen habe, hat mir mein Inneres schon gesagt, rote Fahne, der ist sowas von seinem Ego besessen und der, also weißt du, was ich meine? Wie konntest du dem verfallen und warum braucht es erst das Gerichtsurteil, dass du das vielleicht nicht mehr siehst oder wie ist es überhaupt gewesen bei dir?
Greg Wright kam, glaube ich, ich weiß nicht mehr welches Jahr, das war 2016, 2017, als möglicher Satoshi ins Gespräch über so eine mit Gavin Andreessen und ja, boah. Also ich habe 2020 bin ich quasi aus dieser ganzen Bitcoin-SV-Sache raus und mir war auch schon lange davor klar, dass er auf gar keinen Fall Satoshi ist. Ich habe auch nie irgendwo öffentlich gesagt, dass ich Greg Wright für Satoshi halte. Habe ich nie gesagt. Ich habe ihm mal innerlich eine kleine Chance gegeben, dass es vielleicht ist, weil keiner kann sagen, dass Satoshi sich nicht wie ein Scammer benimmt. Also quasi, und oder dass Satoshi nicht ein verrücktes Genie sein muss oder so, bei dem die Verrücktheit überwiegt. Oder auch, dass Satoshi ein Drecksack ist, wäre ja alles auch möglich. Aber bei mir war es hauptsächlich das, dass er eine interessante Geschichte erzählt hat, die Spaß gemacht hat. Vermutlich auch, dass, weil er Big Blocker war und nicht in einer gewissen Zeit davor eingenommen war, war sicherlich auch nicht ohne Einfluss, dass man als Big Blocker eher an Greg Wright geglaubt hat oder eher zumindest ihm eine Chance gegeben hat, um es mal so zu sagen. Und in der ganzen Sache mit dem Split zwischen Bitcoin Cash und Bitcoin SV war es mehr oder weniger die Wahl zwischen einem jungen Franzosen, Amaury Séché, der sich selber Diktator von Bitcoin Cash nannte und seine technisch unnötigen, verschwurbelten Änderungen um jeden Preis durchsetzen wollte, weil er meinte, er wüsste es besser als Satoshi, wie Bitcoin funktioniert. Oder einen Scammer, der sich für Satoshi ausgibt und in dieser Mission Bitcoin genauso hinbringt, wie Satoshi es wollte. So ein bisschen. Verstehst du die Überlegung, die man dabei haben könnte?
Ja, du kommst halt aus der einen Richtung dann sozusagen.
Und
ja,
man okay. muss sagen, dass das erste Jahr von Bitcoin SV durchaus interessant war und Greg Wright da auch Dinge zumindest nicht im Weg stand, dass interessante Dinge geschehen sind. Er hat es geschafft, quasi eine Firma zu gründen, dort auch ein paar gute Entwickler anzuheuern und das Funding dafür zu bekommen und sich mit seinen Ideen an das anzupassen, was die Leute so sagen. Es hat dann im Lauf dieses Jahres schon angefangen, mit den Gerichtsprozessen und dem Vorgehen Open Source zu eskalieren, was mich auch extrem abgestoßen hat.
Okay. Einfach auch nochmal. MC, wie ist deine Meinung zu Craig Wright?
Ich weiß nicht, ob das dieselbe Konferenz war. Ich war in Arnheim ein Jahr vorher und lokale Bitcoiner sind da auch wieder hingefahren. Aber ich habe aus ich hatte ja auch noch meinen Fiat-Job, da konnte man nicht immer die ganze Zeit rumreisen, wie ich das vielleicht jetzt tue. Auf jeden Fall erinnere ich mich auch noch an diesen Vortrag und der war halt sehr cringe und ich habe gedacht, warum fragt da keiner im Publikum mal so ein paar technische Sachen nach? Ja, ich glaube, ich habe den zweimal geguckt, den Vortrag von Craig Wright. Der war ja auch nicht angekündigt, sondern es war eine andere Person irgendwie von EnChain, glaube ich, und
Genau.
er ist dann da plötzlich aufgetaucht. Und der Vortrag war so, da war so die Hälfte, konnte man sagen, ja, technisch macht irgendwie Sinn und manche anderen Sachen war halt irgendwie so, was soll das jetzt?
Ja, genau, sein Talent, ja. Technische Details irgendwie tief reinzutauchen und dann was Komisches
Wie auch immer,
rauszuholen.
auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern, dass ich halt irgendwie morgens aufgewacht bin und dann habe ich gesehen, dass, also zurück vorher, hat halt irgendwann Craig Wright Andreessen bewiesen, dass er Satoshi ist. Da gab es irgendwie so diesen im Hintergrund, da war ein Fernsehteam dabei und dann hat er da irgendeine Transaktion, ich glaube, die Transaktion, die er mit Hal Finney gemacht hat, von der Adresse hat er halt was unterschrieben. Aber, und Gavin Andreessen war dann halt überzeugt. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das ist ja irgendwie Satoshi, aber naja. Aber ich war schon immer der Überzeugung, Bitcoin ist ein System und es ist eigentlich ganz gut, dass wir nicht wissen, wer Satoshi ist und wir nicht jetzt gucken, irgendwie Satoshi ist jetzt irgendwie ein Mann, Satoshi ist eine Frau, Satoshi ist irgendwie weiß, schwarz, hat folgende Einstellungen oder so. Das spielt alles für die Software null, null Entscheidung. Und für mich spielt es auch keine Rolle, was Satoshi sich gedacht hat bei Bitcoin, sondern wir sind jetzt raus. Es hat sich entwickelt sozusagen. Aber davon ab habe ich halt gedacht, okay, er ist halt irgendwie Satoshi, ne? Weil wenn Gavin das sagt, dann wird das wohl so sein. Ne? Aber dann gab es kurze Zeit später schon irgendwie so einen Blogpost, wo Craig Wright dann halt beschrieben hat, wie er oder bewiesen hat oder versucht zu beweisen über seinen Blogpost, wie er eine Transaktion signiert, also von einer Adresse, die Satoshi gehört, eindeutig, weil das halt die erste Transaktion war zu Hal Finney, mit der Adresse beweist, dass er von dieser Adresse signiert. Und normalerweise ist das halt einfach, ich wusste das halt, weil ich das auch schon vorher benutzt habe in der Software, da geht man halt einfach in die Software und macht was und hat halt eine Unterschrift und die Unterschrift kann man einfach auf dem Blog, also man macht einen bestimmten Text, man schreibt irgendwie an, ich, Craig Wright, bin Satoshi, heute ist der Datum so und so und ich veröffentliche das jetzt auf meinem Blog, um so hundertprozentig sicher zu sein. Diesen Text nimmt man halt, man veröffentlicht den Text und man veröffentlicht die Unterschrift. Ist also, ich beschäftige mich halt schon ewig mit IT-Security und mit PGP, was auch mit digitalen Signaturen ist einfach ein No-Brainer, ist total simpel. Aber dieser Blogpost, der war halt ewig war lang, der war super kompliziert, der war sehr seltsam und das Entscheidende, was gefehlt hat, er hat zwar eine Signatur, aber das, was unterschrieben wird, hat er nicht veröffentlicht. Also es macht halt keinen Sinn. Wenn du das nicht machst, dann ist die Signatur bla. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das zwar eine gültige Signatur war, aber die war für die Transaktion. Das heißt, er hat einfach diese Signatur aus der Blockchain rausgenommen und hat die veröffentlicht. Und das ist halt eine Signatur, die auf die Adresse passt, aber der Text hat halt gefehlt. Also der hat halt die Transaktion zu Hal Finney signiert. Und jeder hat diese Signatur der Bitcoin-Blockchain runterlädt. Also das war, und ab dem Zeitpunkt war halt für mich einfach, Entschuldigung. Für mich war da einfach ab dem Zeitpunkt klar, dass das nicht Satoshi ist, weil das also so einen komplizierten Scheiß irgendwie zu veröffentlichen, den er dann nachträglich auch wieder gelöscht hat. Also das war irgendwie so, für mich war dann die Diskussion auch einfach zu Ende.
Ja, man hat an der Stelle Fantasie gebraucht, um dem noch eine Chance zu geben.
Nee,
Also
also
definitiv.
das ist mein.
Man musste sich dann so ein fantasievolles Konstrukt ausdenken, dass er das gemacht hat, weil er kalte Füße bekommen hat und sich nicht getraut hat.
Ja, das hat er ja auch
So.
gesagt, ne?
Also
Aber
das war so diese Variante, die es dann
gut.
später
Ich
gab und so
mag
weiter.
halt auch so Kriminalgeschichten, ne? Irgendwie so Detektivgeschichten und so. Und da gibt es halt auch
Okay.
welcher Razer? Na egal, auf jeden Fall, wenn die Erklärung, es gibt halt eine einfache Erklärung
Oh, kommt
und die ist
Razor.
es halt auch meistens. Das ist die einfache
Meistens
Geschichte.
ja.
Razer, na egal. Auf jeden Fall ist die andere Geschichte ist halt einfach viel zu komplex und abgehoben. Und es gibt halt eine ganz einfache Erklärung. Er ist halt nicht Satoshi Nakamoto. Fertig. Und das hat sich jetzt auch herausgestellt.
Ja, sogar gerichtlich.
Ja, und das muss ich auch nochmal sagen. Also, Christoph, nicht böse gemeint, aber ich weiß es nicht. Selbst wenn ich mir die Interviews mit ihm angucke und so, er gibt schon klare Signale, dass er ein fucking Scammer ist. Und er gibt vor allen Dingen einen guten Hinweis aus meiner Perspektive, wie vor allen Dingen auch viele Altcoin-Projekte vorgehen, nämlich viel zu reden und die Dinge zu umschreiben, aber wenn es zur Essenz kommt, das ist jetzt sehr viel Meinung von mir, wir sind jetzt am Ende im Real Talk, dann wird es halt sehr, sehr kritisch bei vielen Projekten. Und ich wollte es einfach nur nochmal nachhaken, das war eine Community-Frage, die Frage, wie kann man auf Craig Wright reinfallen, ist für mich rückblickend nicht schlüssig, aber es kann ja immer in dem Moment, ne, MC, du hast es auch gesagt, wenn Gavin Andresen das sagt, der Maintainer ist, dann hat man ein gewisses Vertrauen, aber die Technik gibt uns dann halt tatsächlich die Möglichkeit, die Wahrheit zu prüfen. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und eine schöne Sache. Deswegen will ich auch immer mehr die Technik von
Bitcoin. Ich will kurz nochmal dazu sagen, für mich, mir geht es halt genauso wie dir. Ich verstehe das nicht. Aber mir scheint auch so, dass du praktisch, das hattest du mir, glaube ich, auch schon mal privat irgendwie gesagt, dass du halt auch so, wenn du einen Menschen anguckst, entscheiden kannst, ist das jetzt ehrlich, was er tut. Und das scheint halt nicht, das scheint halt eine Gabe zu sein, das hat nicht jeder. Das ist meine Erklärung für sowas auch, ja. Oder halt der Wunsch irgendwie.
Na, ich möchte halt dann auch immer wissen, wer bezahlt wird, ne? Weil ich weiß halt einfach, ich habe mich zu viel mit Geheimdiensten und diesem ganzen Spuk beschäftigt und mit Kriegen. Und da weiß ich halt, dass sehr, sehr viel möglich ist, wenn es um wichtige Sachen geht. Und Geld ist sehr wichtig. Und da gibt es alle Möglichkeiten der Komprimierung, also mit Geschichten, die man erzählt, mit Fantasien, mit, ich habe es erst schon gesagt, Brutkastenlüge, sollte sich jeder mal durchlesen, was da international immer so vorgetragen wird. Aber da aus der Ecke komme ich und das versuche ich auf Bitcoin überzustülpen. Spielt jetzt aber keine Rolle bei der nächsten Frage oder vielleicht doch. Auch eine Frage an euch beide eigentlich, aber Christoph, an dich wieder als erstes. Dieser Roger Ver war ja irgendwie ein Zugpferd von Bitcoin, was viele, viele Sachen angeht, wie er gesprochen hat, was er für Werte vertreten hat, freies Geld, ne, so ein bisschen Anarcho unterwegs, nicht die Firmen, bla bla bla. Jetzt hat er dieses Buch Hijacking Bitcoin rausgebracht. Also mal deine Einschätzung, hast du das Buch gelesen? Weißt du ungefähr, was drinsteht? Und was mich interessiert, warum bringt er das nicht im Bärenmarkt vor? Warum bringt er das ausgerechnet jetzt auf den Markt, wo man damit Bitcoin Cash einfach nur aus monetärer Sicht wieder pushen kann? Das erscheint mir irgendwie wieder nicht logisch, weil wenn ich Bitcoin Cash als positiv und als zukunftsträchtig sehe, dann mache ich es da, wo Bitcoin keine Aufmerksamkeit hat und baue meine eigene Aufmerksamkeit und nutze nicht die Aufmerksamkeit von Bitcoin, um mich selbst wieder zu pushen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Also, das ist eine schwierige Frage. Also, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich alles, was drinsteht, weiß, da ich das alles ja miterlebt habe. Ich finde es albern, jetzt ein Buch zu schreiben darüber, weil die Sache einfach schon lange gegessen ist und ich habe keine Ahnung, was er damit erreichen will. Ich vermute mal, am ehesten will er irgendeine Art von Gerechtigkeit oder so. Vielleicht hat er jetzt auch die Hoffnung, dass unter Bitcoinern, wie du es jetzt bist, die den ganzen Block-Size-Streit nicht mitbekommen haben und diese, wie sage ich es jetzt, diese Propagandaschlacht, die es damals gab, nicht mitgenommen haben und sich dann nicht auf eine Seite gestellt und in ihr verhärtet haben, dass solche Bitcoiner, wie du es jetzt bist, leichter zu erreichen sind. Aber ich glaube nicht, dass er sich da realistische Hoffnungen machen kann, dass es noch eine Änderung gibt. Ich denke, es geht ums Ego. Ich glaube auch nicht, dass es was mit Bären- oder Bullenmarkt zu tun hat. Ich meine, so ein Buch zu schreiben braucht Zeit. Er hat es, glaube ich, mit dem Co-Autor geschrieben. Da braucht man wahrscheinlich mindestens ein Jahr Zeit, bis es geschrieben und lektoriert ist. Und wahrscheinlich war es halt jetzt gerade zu dem Zeitpunkt einfach druckfertig. Ich weiß auch nicht, ob das nicht ein Verlag rausgegeben hat. Und wenn es ein Verlag wäre, hat er sowieso nicht viel Einfluss auf das Veröffentlichungsdatum.
Nur nochmal, also MC, du machst gleich nochmal auch zum Thema, aber wie ist deine Meinung zu Roger Ver jetzt?
Ich habe schon ewig nichts mehr von ihm gehört, der hat sich da zurückgezogen. Ich nehme an, er hat eine posttraumatische Belastungsstörung von den Block Size Wars, so wie Gavin Andresen und Mike Hearn und eben alle Big Blocker, die da quasi geschlachtet wurden. Ich halte ihn an sich für einen weiß nicht, radikalen Libertären, der seine Überzeugung hat und für sie einsteht. Also ich habe ihn, glaube ich, nur einmal kennengelernt und getroffen und ich habe bisher eigentlich immer ein echt positives Bild von ihm gehabt.
Okay. MC, wie ist dein Bild zu Roger Ver und dem Buch Hijacking Bitcoin?
Ja, ich glaube, ich würde da mitgehen, was gerade gesagt wurde zu Roger. So würde ich den auch einschätzen, ja. Zum Buch. Also ein Kollege von mir bei Vampus Base, der Softsime, der hat sich das tatsächlich bestellt und hat es gelesen. Ich habe es auch kurz mal in der Hand gehabt. Selber habe ich es nicht gelesen, aber der hat so ein Twitter-Feed gemacht, irgendwie so ein Thread, wo er so ein paar Sachen gehighlightet hat und das habe ich gelesen. Und daraus habe ich halt festgestellt, dass da praktisch, wie Christoph schon gesagt hat, da steht nichts Neues drin. Es ist einfach genau das, was früher auch gesagt wurde, einfach nur wiederholt. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mir den Podcast jetzt angehört. Der war ja zu Gast hier beim Flat. Wie heißt er denn? Sein Podcast. Naja, Flat sein
Ja, ich will
Podcast.
verlinken die Folge.
Und ja, das war eigentlich auch Zeitverschwendung für mich jedenfalls, weil ich genau das Gleiche gehört habe. Und weil halt manche Sachen, also nur weil man die mehrmals wiederholt, werden die nicht wahr. Also das ist so das Ding irgendwie so. Ne? Das ist so kaputte Schallplatte so ein bisschen. Ne? Ja, also ich kann nicht empfehlen, den Podcast zu hören, sorry.
Ja, also es ist irgendwie schon traurig, da hat dieser Mensch mit Bitcoin so viel Geld gemacht und hat eigentlich auch alle schönen Gaben der Welt, um ein glücklicher Mensch zu sein. Und dann frisst er sich so rein, dass er noch 7 Jahre später ein verbittertes Buch schreibt oder einen Podcast gibt und so und sich da mit den gleichen Themen, die ihn schon vor 8 oder 10 Jahren auf die Palme gebracht haben, immer noch daran leidet. Das ist
Ja,
irgendwie
das stimmt,
traurig.
ja.
Also
Also
ich.
ich will den auch nicht. Manche sagen, oh, wir wollen den jetzt zurückhaben. Also ich so in dem Zustand möchte ich den nicht zurückhaben. Also den Christoph möchte ich gern zurückhaben. Im aktuellen Zustand, ja. Du bist ja auch, du
Bin,
bist ja nicht
ich
gegangen,
war nie, ich
genau.
war nie, ich, ich,
Genau.
ich war nie weg. Ja, was mir noch, genau, was ich vor allem, was ich mir gedacht habe bei Roger Ver, ist, dass es ein riesengroßer Widerspruch ist, dass er eigentlich marktlibertär ist und marktradikal. Und der Markt hat sowas von entschieden, wie die Sache jetzt gelaufen ist. Also, dass er das nicht einfach, dass er es nicht akzeptieren kann, sondern jetzt irgendwie versucht nochmal nach so vielen Jahren dem Markt zu widersprechen. Es passt irgendwie nicht, also.
Okay, ja schön, dann haben wir das auch noch besprochen. Und dann noch eine andere Frage, die ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen rausgerissen und spaßig, weiß ich nicht, aber viele Bitcoin-Maxis bei Twitter haben sich beschwert, dass du sie blockiert hast. Und damit, du hast ja erst eben beschrieben auch, dass anscheinend Reddit damals die BitBlocker blockiert haben.
Okay.
Wieso blockierst du andere Leute, die eine andere Meinung haben und gehst nicht eher in den Diskurs?
puh, das ist ja, ich weiß gar nicht, wen ich blockiert habe. Ich weiß es bei ein, zwei und
Ich geb dir die Liste. Ich habe eine
okay,
Liste.
das ist interessant, das ist ja witzig. Vielleicht kann man das auch irgendwo bei Twitter sehen, wie man blockiert, aber ich habe, glaube ich, ich kann mich nicht, ich würde mal bezweifeln, dass ich jemals jemanden wegen einer anderen Meinung blockiert habe, weil ich eigentlich auf Twitter extrem diskussionsfreudig bin und mich auf jede andere Meinung einlasse. Aber ich blockiere gerne Leute, wenn sie mich beleidigen oder wenn ich merke, dass von denen nur langweilige Meinungen kommen, die ich eh schon weiß, so als ob sie ein Skript ablesen würden und sie beleidigend sind. Dann blockiere ich hin und wieder, wenn es mir reicht. Kann sein, es gab, glaube ich, mal so eine komische Phase mit Bitcoin SV, wo ich da ein bisschen zu tief drin gesteckt habe und dafür auch wiederholt beleidigt wurde, dass ich ein bisschen zu schnell blockiert habe. Wenn es jemand ist, tut es mir leid und ich nehme gerne die meisten Blockaden auch wieder zurück, wenn ich das kann.
MC, wie viele User hast du bei Twitter blockiert?
Ich habe bestimmt ein paar Leute blockiert, aber vor allen Dingen Scammer. Also es gibt haufenweise Scammer, die dann unter den Posts irgendwelche Altcoins oder irgendwas und so. Das Zeug blockiere ich, genau. Übrigens, ganz kurz noch, ich bin auch der Ansicht, freie Meinungsäußerung ist eins der wichtigsten Güter. Also bin ich auf der amerikanischen Sichtweise sozusagen. Und ich fand es auch nicht gut, diese Zensur, die da bei Reddit stattgefunden hat, was mich auch so ein bisschen in das Big Blocker Lager geschoben hat sozusagen, ja. Ja, also fand ich so nicht gut. Keine Ahnung, ob das jetzt im Nachhinein gut oder schlecht war, diese Zensur, aber man muss es dann schon so sagen. Es war eine gewisse Diskussion, wurde halt unterdrückt auf der Plattform, ja.
Ja, und vielleicht hat man sich dadurch das Problem tatsächlich auch selbst gezüchtet,
Ja.
kann man ja fast schon so sagen. Und ich finde, es ist auch ein guter Abschluss für die Folge, einfach festzustellen, dass wenn Meinungen nicht ausgetauscht werden und das nicht diskutiert wird, dann entstehen Blöcke. Und diese Blöcke können nur aufgelöst werden durch Kriege. Das kann ich jetzt schon mehr gesellschaftlich auch hochskalieren. Deswegen bin ich auch ein absoluter Verfechter für die freie Meinungsäußerung. Und so schlimm sie auch und so nicht, auch wenn sie einen wehtut, die Meinung, aber es ist was, was ich festgestellt habe und was ich jetzt auch auf dem Bitcoin-Socratic-Seminar festgestellt habe. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, wie Bitcoin sich weiterentwickelt. Das habe ich direkt gemerkt. Das sind sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ich finde es gut, dass die aufeinander kommen und ich möchte auch mit dem Podcast dafür sorgen, dass wir das breite Spektrum hören, auch wenn es weg ist von meiner Meinung. Also Christoph, ich bin sehr, sehr weit weg zu dem Thema, was Altcoins angeht und Digital Finance, weiß ich was. Vielleicht ist es in 5 Jahren anders. Aktuell ist es noch so. Trotzdem werde ich mit dir reden und trotzdem schätze ich andere Sichtweisen, um sich selbst herauszufordern und sich immer wieder auch in den Kopf zu holen, dass auch in 3 Jahren wieder ein Meinungskrieg herrschen könnte. Und es
Vielleicht ja.
ist nicht während des Krieges klar, auf welcher Seite man steht.
Nee.
Man
Ja,
denkt es immer,
wir
aber man
behalten,
weiß es nicht.
wir erlauben uns, unsere Meinung zu ändern. Und
Ja,
ich glaube, das
das
ist
ist sehr
wichtig.
wichtig. Genau.
Vielleicht finde ich DeFi auch irgendwann Schrott und komme irgendwann auch dahin, dass ich denke, nur Bitcoin ist das Einzige, was aus der Blockchain-Technologie erwächst. Wer weiß.
Ja. Ich meine, du hattest ja gesagt, du hast ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, wie Netzwerkeffekte funktionieren, beziehungsweise du hast es ja dann live gesehen und du hast vielleicht auch dieses Wertversprechen unterschätzt, dieses digitale Gold. Und du bist halt sehr, sehr früh dran gewesen, ne? Also man darf das ja nicht unterschätzen. Du schreibst seit 2013 auch den Blog regelmäßig. Und für mich ist es auch nochmal so eine Erkenntnis, nur weil man seit 2011 dabei ist, heißt das nicht, dass man jeden, den man jetzt sieht und der sagt, der ist OG, man weiß auch nicht, welche Entwicklungsphasen man durchgemacht hat. Vielleicht hat man oft auch gezweifelt und war nicht in der Öffentlichkeit und steht jetzt in der Öffentlichkeit und kann so tun, als ob, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, welchen Struggle man hatte. Und immer die, die öffentlich drüber sprechen, die gehen ein Risiko ein, weil sie danach natürlich geschlachtet werden.
Ja.
Was? Also, das ist für mich halt auch wichtig zu verstehen. Es gibt keine Helden, sondern wir sind alle mit Fehlern verbunden und es ist so, es ist so.
Ja,
Und
definitiv, ja.
bei mir geht es immer so, ne? Bitcoin ist das Geld des Feindes sozusagen. Also muss ich auch verstehen, dass ich vielleicht auch der Feind für Bitcoin irgendwann bin und dann möchte ich auch, dass mit mir gut umgegangen wird. So. Und das ist so ein bisschen so meine heile Welt, die ich im Kopf habe. Aber
Oh.
wer weiß, ob die stimmt. Ja,
Okay.
vielen Dank für diese Folge. Es ist die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Aber das Thema ist mir so wichtig gewesen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr hergekommen seid. Liebe Grüße an Daktari, der mir auch geschrieben hat. Das hat sich jetzt anders ergeben, aber ich komme auf dich nochmal drauf zu, dass wir das vielleicht auch nochmal in so normalen Folgen sprechen. Für alle, denen das hier gefallen hat, spendet über Value for Value. Ich finde das wichtig und richtig. Es ist immer gut, Spenden zu bekommen und nicht finanziell abhängig zu sein, sondern für seine Leistung das Geld zu bekommen, ohne dass man weiß, von wem. Ich unterstütze das. Und ihr beiden, ihr bekommt jeweils 33% der Sats, die hier gestreamt werden. Und ja, wie in jeder Folge, wie in jeder Münzgasse, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Und ich würde anfangen mit Christoph. Du hast die ersten Schlussworte und dann MC, du machst den Podcast heute hier zu. Und ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, Christoph.
Gott, soll ich echt noch was sagen? Ja, gut, dann. Wir alle irren uns und vielleicht irrt ihr euch auch, vielleicht irre ich mich. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erlaubt, sich zu irren und sich nicht vorschnell für was entscheidet, wo man stehen bleibt. Da ich auf der Verliererseite stand, habe ich das vielleicht besser gelernt als andere.
Ja, ich sage jetzt trotzdem, also im Nachhinein muss man sagen, Bitcoin ist daran an sich selber gewachsen durch diese Block Science Wars. Also es ist jetzt besser als vorher, weil manche Sachen jetzt klar sind. Also was passiert beim Hard Fork? Was haben die Miner Kontrolle über irgendwas? Also viele Sachen wurden sozusagen geklärt und sind jetzt nicht mehr so ängstlich. Klar kann, nur weil das jetzt einmal so gelaufen ist, kann das in der Zukunft anders schief laufen oder so, ja. Also für mich ist jetzt Bitcoin besser geworden durch die ganze Geschichte. Trotzdem kann ich mich daran erinnern und in der Zeit hat es halt keinen Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Also ich hätte lieber gehabt, dass sich alle an einen runden Tisch setzen oder dass man sich irgendwie einig wird. Und war halt leider nicht so. Aber genau, im Endeffekt ist Bitcoin daran gewachsen, sozusagen. Oder wir alle sind irgendwie daran gewachsen.
Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind grad Aktionstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, Orange Pilling.
Es ist Plap Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen, direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich, lass es uns zusammen erfahren, Leas offene Fragen, der Ort hat von Tobit und Maren, in der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht, es sind die Individuen und was sie bewegt, alles freiwillig für uns selber ausgewählt, freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg, im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel, scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir, das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel, nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder strong, Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg,
Orange-Pilling. Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil im großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange-Pilz im Medizinkoffer, Take-off, Alter, Digga, Digga, Beat.